Grüß euch und herzlich willkommen bei Frischfleisch und Natursekt, die kulinarische Freakshow mit Andy Hauser
und Andy Stürmer.
Und los geht's! Einen wunderschönen Tag, Abend, Früh, was auch immer, wo ihr gerade, zu welcher Zeit ihr gerade zuhört, wünschen euch der liebe Andreas Stürmer und der liebe Andreas Hauser von Frischfleisch und Natursekt. Hallo, nein, grüß euch.
Das hast du jetzt aber richtig schön gesagt.
Ich finde, man sollte jeden Tag einmal was Neues probieren. Das trifft wahrscheinlich eh schon ein bisschen das, was wir heute besprechen werden. Wir haben unseren wunderbaren, in seiner Form sensationellen Mr. Buchstabensuppe in einem wunderbaren Textbringer, Peter Eder, heute da, gleich mal Spoiler-Alarm. Aber bevor wir zu dir kommen, Peter, lieber Herr Stürmer, wie geht's dir?
Servus, Hauser, Andy. Du, eigentlich ganz gut, weil, wie ich jetzt erst gesagt habe, ich schaue so fertig aus, weil ich erzähle nichts mehr. Nein, weil ich erzähle so auf mich schaue. Ich schaue einfach so auf mich in der letzten Zeit. Seit gestern.
Raucht der Schlot weniger von der Fabrik.
Der Schlot raucht weniger von der Fabrik. Das heißt, die Schlafwalze hat mich nicht dermaßen überrollt. Nein, geht alles gut. Ganz ruhiges Wochenende gehabt. Ich war ja letzte Woche in der Metro in Simmering, habe die Metro die Verkaufstage gehabt. Und da bin ich den ganzen Tag in der Kühlabteilung gestanden und da habe ich mich ein bisschen verkühlt. Jetzt bin ich am Wochenende daheim geblieben und habe eigentlich nicht Gas gegeben. Hat mir vielleicht auch mal ganz gut da, weil die Wochen davor haben wir uns gesehen bei deiner Geburtstagsfeier und da haben wir euch eh letzte Woche erzählt, wie das geendet hat, ziemlich fatal gewesen. Und da habe ich eh eine Zeit gebraucht, bis dass ich mich erholt habe. Und der Wochen haben wir natürlich schon wieder ein paar Leute getroffen und auch wieder ein bisschen fort gewesen. Das hängt mir schon ein wenig nach. Ja. Wir sind ja doch keine 20 mehr. Muss ich gestehen. Aber sonst pfeift alles.
Aber wie war das in der Metro? Erzähl ein bisschen. Was habt ihr gemacht?
Du, war ganz cool, was das sind in ganz Österreich dann die Verkaufstage, ich weiß jetzt gar nicht, wie sie das nennen, und werden halt verschiedene Produzenten eingeladen. Aber das Witzige ist ja das, bist du dort, dass der Standl aufbaust, da kriegst du kleine Tische zur Verfügung gestellt. Metro Simmering war ich noch nie, war cool, die Leute kennen dort lernen. Aber die Gastronomen, die kennst du halt außer von den normalen Leuten. Also es sind sehr viel Ödere dort drinnen gewesen, die sich, glaube ich, was die, wie wir uns wie in Plus City fahren, einfach ein bisschen schauen, ein bisschen shoppen und sich ein bisschen begeistern, was da zum Trinken und zum Essen gibt. Und die Gastronomen, die schauen die nicht einmal an, weil sie schon wissen, wenn sie die anschauen, dann werden sie gefragt, hey, möchtest du was kosten? Schau einmal zuber. Und die düsen dann einfach vorbei. Die sind mega gestresst. Also ich kenne sie ja nur von mir auch, muss ich ehrlich sagen. Wenn du einkaufen gehst, dann hast du einfach deinen Plan. Du weißt, zu welchem Regal du fährst. Du weißt Einkaufslisten, was brauchst, du hast im Kopf schon deine Runden eigentlich benannt und steinig ist. Und dass du da Zeit nimmst und irgendwo Verkaufsgespräche führst, bei einem Standl oder auch nicht bei fünf Standl, das merkst du halt dann. Und das ist aber sowas ganz cool. Es war halt kalt, was du in der Kühlabteilung stehen den ganzen Tag. Und ich habe mir sogar eine lange Unterhose mitgenommen, die ich zum Glück nicht gebraucht habe.
Und oder eben doch braucht hättest.
Hätte.
Wenn das kann jetzt, natürlich auch wenn sein. Wenn man jetzt retrospektiv mit der Weisheit des Zurückschauenden ein bisschen agiert, würde ich sagen, hättest du doch der Backerl gescheit einpackt, dann hättest du kein Eiszopfen gefroren.
Ich extra interessiert, weißt
hey, ja. Mut ist gut.
Ja. So viel zu dem Thema. Was hat sich bei dir nach Hause an? Erzähl mir ein bisschen.
Die Nachwehen der Feier waren auch bei anderen. Ich habe einige Feedbacks gekriegt, die gesagt haben, auch zwei Tage später noch das weiße Rauschen im Kopfball oder einmal aus dem Fußball, schwarz gegen weiß.
Ah.
Aber Montag waren die meisten Leute dann wieder halbwegs herzeigbar. Also ich bin am Dienstag wieder arbeiten gegangen, weil ich mir gedacht habe, who knows. Und gescheit war es einmal einen Tag einmal nichts da, muss ich ganz ehrlich sagen, und einen Tag einmal schlafen. Weihnachtsmarkt, Standeln, ich habe jetzt extrem viel Apfelpunsch haben wir gemacht fürs Leihenstandel, beziehungsweise auch für das ganz fein Punschstandel in Wörs. Vielleicht kurzer Teaser in Wörs am Bollheimer Park, gleich beim Lederer Turm gibt es ein Standl vom ganz fein und die haben zwei extrem geile Punsch. Da habe ich erst, glaube ich, Very Berry und der andere irgendwie so Apple Cinnamon oder sowas. Und die beiden dieser Punsche liegt unser selber gemachter Müdapfel Rosé aus Punsch ausbaut und die dann da Nullilet drüber und so. Der ist wirklich lässig. Ich muss ehrlich sagen, jeden Cent wert. Schaut's hin, richtig geil.
Hab schon, also nicht hab nur schon getrunken.
Nein, eben nicht so süß, weil was der wird dann ja mit einer de facto keinen Zucker rein. Oder so wie meine Mama immer sagt, kein Bresel Zucker im Tag. Okay, der Schmäh kommt natürlich nur in der Familie. Aber dafür ist in der Creme und in der Füllung und im Marmelade und in der Schokolade und alle anderen sieben Schichten, die noch drauf sind, natürlich Vollgas reinbombt. Aber also Punsch machen waren wir ziemlich viel und Punschstandl-Dienst habe ich ein paar Mal gehabt und eigentlich war ich jetzt doch ein wenig ausgeplant.
Okay.
Und ich war gestern das erste Mal als Gast auf einem Punschmarkt. Weißt du, was war? Es war an sich super, aber ich habe mich immer ertappt dabei, dass ich jetzt in das Punschstandl reingehe will und ausschenke. Ich müsste die Hocken lieber wieder vorstehen.
Du sollst der Wirt werden.
Nein.
Ich habe letzte Woche war ich bei einem Spätzl, den kennst du, den Patrick. War im Essen und haben wir irgendwas getrunken. Und es gibt in der Nähe ein Wirtshaus, was zum Übernehmen gäbe. Und da haben wir ein bisschen philosophiert und da muss ich echt sagen, boah, da war mir, weil mir juckt's ja noch immer Gastronomie machen. Also mein Plan war ja sowieso irgendwann wieder mal einen kleinen Gastronomiebetrieb zu machen. Das geistert mir ein bisschen im Kopf, haben wir drum.
Weil du so viel Zeit hast.
Weil ich so viel Zeit habe. Aber jetzt habe ich letzte Woche echt ein bisschen Panik gehabt, weil die Bestellungen sind jetzt echt ein bisschen ausblieben. Also der November, jetzt haben wir heute ein Gespräch gehabt, wie der November gelaufen ist. Eigentlich sind wir um 30% vorhin vom letzten Jahr, was ich gar nicht so erwartet hätte. Was die Bestellungen kommen einer. Jetzt habe ich nicht jeden Tag immer drauf geschaut, wie viel Umsatz das wir machen. Aber dafür wird der Dezember ein bisschen ruhiger werden wie letztes Jahr, weil letztes Jahr war der Dezember besser. Also das gleicht sich immer ein bisschen aus, was der, wenn im November viel geht, geht im Dezember dann nicht mehr so viel. Aber jetzt habe ich trotzdem ein bisschen Panik gehabt und heute sind wieder so viele Bestellungen reingekommen, dass wir jetzt wahrscheinlich die Wochen nicht alles ausliefern können, ein bisschen einen Engpass haben. Ist wieder, ab zwei Wochen geht nichts, dann geht wieder viel.
Das ist ein wichtiger Spruch, willst du gelten, mach dich selten.
Ja, willst du
etwas schau, dass du nicht alles auslieferst, du ein bisschen zurückhalten, ein bisschen kitzeln, was der ein bisschen Goder kraulen und sagen, ja, kommt eh bald.
Ja, aber die Saison geht jetzt los. Was
das
der
weiß ich schon, das
war ja schon. Und ich glaube nämlich wirklich, dass wir heuer eine gute Wintersaison kriegen. Irgendwie habe ich das Kribbeln in die Eier, dass heuer viel Schnee ist. Nicht in den Nasen, sondern in die Nein, ich glaube heuer wirklich, dass eine gute Wintersaison kommt.
Das glaube ich auch, weil ich glaube, ich bin mir auch nicht sicher, ob dieses, jetzt sparen wir uns alles auf die Bank und eigentlich wollen wir unsere Privat-Cash-Reserven auf der Bank einmal auffüllen und Sparbücher auffüllen und was weiß der Kuckuck was. Ich glaube, dass der eine oder andere sagt, also erstens habe ich jetzt schon ein bisschen was auf der Seite. Oder es ist mir sowieso scheißegal, weil ich habe vorher auch nichts auf der Seite gehabt, sondern ich will ja eigentlich das Geld, das ich verdiene, ja in Erlebnisse ummünzen. Zumindest glaube ich, dass der eine oder andere sagt, fuck it, und ich gebe mein Geld aus, weil mehr wird es nicht.
Ich glaube nicht einmal, dass es wegen dem liegt. Natürlich kann das auch sein, aber ich glaube einfach, dass wir eine gute Wintersaison von der Wetterlage haben und dass die Leute, weißt du, wenn es jetzt schlechtes Wetter ist, der Tagestourist fährt nicht hin, der was gebucht hat, fährt natürlich hin, weil der hat er gebucht. Aber wenn es ein scheiß Wetter ist, der Tagestourist sagt, hey, für was fallen die Berge rein, wenn es eh keinen gescheiten Schnee gibt. Und ich glaube, dass das heuer, 7-Jahres-Zyklus, das hat mir der Bauer gesagt, und das hat man jetzt weiter bestätigt, von verschiedenen Bundesländern. Und ich glaube einfach daran, ja. Also ich hoffe einfach, die Hoffnung stirbt zum Schluss. Lacht es mir nicht aus, ich war mein, passt eh.
Gott sei Dank haben wir eingekatzt. Aber eins muss ich jetzt schon noch anmerken, das ist vielleicht ein kleines, ich habe eine Diskussion gehabt in Wels mit dem Verantwortlichen vom Weihnachtsmarkt und jetzt auch gestern bei dem Weihnachtsmarkt und habe mir und auch mehrere Märkte jetzt angeschaut, weil wir ja da selber mit den Standeln dort sind. Mir kommt vor, aber es ist vielleicht nur mein Eindruck, die ganzen Handwerkssachen, die früher eigentlich, mir ist vorgekommen, viel mehr waren. Erstens werden es weniger und zweitens kauft dort fast niemand mehr was ein. Also jeder schaut. Gestern ist mir ganz extrem aufgefallen. Da waren voll viele Leute auf dem Markt. Wirklich, waren viel los. Bei uns in Dalheim oben am Kirchenplatz voll viele Leute. Voll schön gemacht, hunderte Standeln mit Handwerk in allen möglichen Dimensionen, haben alle nur geschaut. Alle. Ich habe gemerkt, die ganzen Räume sind alle voll mit Leuten, aber gekauft. Also, ich glaube, also ich kann mir nicht vorstellen, dass die einen Umsatz gemacht haben. Dafür anders bei den ganzen Bunstandeln und beim Essen ist voll zugegangen. Mir kommt vor, der Mensch mutiert weniger zum, also weg vom Konsumenten von irgendwelchen Nippes, mehr zum Konsumenten von jetzt, Erlebnis, jetzt. Trinken, Essen, Entertainment, irgendwas, was mich genau jetzt in dem Moment irgendwie belustigt oder sozialisiert oder in der Gruppe irgendwie, das kommt mir vor.
Meinst du, der denkt, brauche ich das wirklich? Ich meine, genau. Der Bund trinkt er jetzt, ist ja klar, weil er eben jetzt lebt.
Ist Konsum.
Brauche ich das wirklich?
Genau, ist Konsum, das ist was anderes, ja. Finde ich. Das trinke ich, das will ich jetzt haben. Ob der 4, 5, 6, 7 Euro kostet, ist eigentlich relativ wurscht, kommt mir vor. Also mir kommt vor, dass das die Leute relativ bovidel ist. Aber dass ich jetzt um 20, 50, 100 Euro jetzt irgendwas kaufe, irgendwas schönes Holz drum oder irgendwas, genau, brauche ich das wirklich? Habe ich nicht eh schon 100 Trimmer daheim? Und mir kommt vor, also dieses Einkaufen, dieses Shoppen, Entschuldigung, dass ich das sage, das Zeug kaufen, klumpert kaufen, ich glaube, das wird weniger.
Aber das Weihnachtsgeschäft ist anscheinend besser gestartet wie letztes Jahr.
Viel.
Habe ich das Radio zufällig gehört.
Aber mir der Peter Jung hat mir einen Weiß gesagt, der hat gesagt, das Perverse ist, man weiß, dass weniger gekauft wird auf diese Standeln, aber der Konsument, der dorthin geht auf den Markt, braucht die Standeln, dass er auf den Markt geht. Als weiß ich nicht, auch Entertainment. Also praktisch, er schaut sich das an, was es so gibt, was die Leute so machen.
Habt ihr gehört?
Genau, kaufen tut er nichts. Und dann stellt er sich hin und wickst sich Bratwürstel, Kafka, Baumkuchen und 5 Bonsch in die Marine. Und da gibt das Geld aus. Mhm. Aber da werden wir heute noch ein bisschen mehr erfahren, weil jetzt hat das eh schon ein bisschen eine spannende Überleitung. Wir haben nämlich einen wunderbaren Leitartikel von Peter heute, vielleicht nur mal kurz erklärt, Peter Eder, Chefredakteur vom Postmagazin, sitzt uns heute dankenderweise live gegenüber in seiner unglaublich professionellen Art. Also erwartet sich ein Feuerwerk an tiefen Witzen und unglaublich tiefe Einblicke. Nein, die tiefen Witze kommen von uns, die tiefen Einblicke von ihm. Und wir haben einen Leitartikel, wo es um das Thema geht, mentale Gesundheit, mentales Zusammenräumen, mental, wie organisiere ich meinen Kopf selber, dass er mich nicht organisiert, sage ich jetzt einmal, oder mich nicht unter Kontrolle hat. Lieber Peter, und mit diesen Einstiegsworten sage ich einmal, Einstieg.
Servus Peter.
Grüß euch. Also so lange habe ich, glaube ich, überhaupt noch nie gewartet. Da stehen jetzt 13 Minuten, ich weiß nicht wirklich, ob es 13 Minuten, vielleicht können wir da irgendwas wegschneiden. Aber ja, was war die Frage? Jetzt bin ich irgendwie.
Was geht's mit deinem Artikel? Sag's mal in deinen Worten, weil der Andi hat deinen Artikel vielleicht jetzt nicht ganz so umgebracht, wie es dann du denkst hast beim Schreiben. Erklär's mal in deinen Worten, was hast du bei dem Artikel gedacht und warum bist du jetzt auf das gekommen?
Wolltest du mir jetzt sagen, dass ich.
Ich wollte dir natürlich nichts unterstellen, aber ich möchte es von Peter in seinen Worten wiedergeben.
Ich auch.
Also ihr habt da offensichtlich Differenzen, doch. Erklär du, wie du ihn gelesen hast, offensichtlich ganz anders als ihn geschrieben. Oder
komm, nein. Peter, lassen eine, jetzt lassen richtig eine, ja.
Wie ich am Nachmittag gelesen habe und mir Notizen gemacht habe, da geht es um die mentale Gesundheit, dass man sich nicht von seinem Unterbewusstsein leiten lässt, sondern mehr von seinem Bewusstsein, mehr da sein muss und nicht so viel Hirnfickerei in sein Leben einbringen sollte, weil ich habe mich bei dem Artikel ein paar Mal selber ertappt, dass man sich selbst organisiert und sie, also ich habe so ausgelesen, sie nicht von der Negativität treiben lässt. Und ich habe das in dem Artikel so eininterpretiert, dass man viel Einflüsse von außen zulässt, sie selber nicht im Griff hat und mehr ins Negative vielleicht verfällt und die Führung auch vom Personal nicht so mitkriegt, wenn man selber irgendwie durch einen falschen Gedanken getrieben ist und das Objektive nicht sieht oder auch nicht im Hier und Jetzt lebt. So habe ich das mitgekriegt.
Naja, Objektives im Sinn von gibt es ja nicht. Ja, weil es sagt ja immer irgendjemand, was Objektivität ist. Es gibt ja keine Übereinkunft sozusagen, in dem die weltweit geltend ist. Ja, also sondern immer nur im kleinen Kreis und das ist dann, wird dann Objektivität genannt anstatt Subjektivität. Beginnt, ja, ist wurscht. Wird jetzt wahrscheinlich zu lang.
Also sagst du auch, die kollektive Subjektivität ist keine Objektivität?
Nein, es ist immer menschenabhängig. Ja. Es werden ja nicht 8 oder 9 Milliarden, keine Ahnung, wie viel wir jetzt haben, gefragt und daraus an Norm gebildet oder an objektives Sicht der Welt gebildet, sondern es sind ja immer nur wenige, die bestimmen, die sozusagen die Deutungshoheit übernehmen. Die sagen, das ist der Weg, in die Richtung geht's.
Aber wir sind jetzt schon voll im Thema drin. Also der Artikel heißt ja Mental Management. Mental Management. Und was hast du dabei gedacht, wie du den geschrieben hast? Dass wir jetzt nur mal das Grundgerüst von dem Artikel aufbauen.
Naja, es geht darum, dass man oft von den anderen verlangt, wie sie sich, oder bei den anderen fällt es dann auf, oder von den anderen verlangt man, aber von sich selber nichts. Oder für zu wenig, weil man denkt, man ist ja gescheit genug. Ja, also Intelligenz ist ja etwas, was
Subjektives.
absolut Subjektives und von dem jeder denkt, er hat genug davon. Ja.
So wie mit den hochbegabten Kindern.
Jede
Familie hat hochbegabte Kinder, ja.
Den größten Dillo daheim. Jesus. Der kleine Jonathan Jeremias.
Ja, genau. Ja.
Und ja, es geht einfach darum, dass man sich selber mal hinterfragen sollte und herausfinden sollte, wie ist es jetzt mit einem wirklich, wie steht es mit einem wirklich, wie ist man, wie geschickt geht man jetzt wirklich mit Leuten um?
Also ich habe aus dem Artikel ausgelesen, was für mich die letzten Jahre so wirklich ein Leitwort ist, Selbstreflexion. Kommen wir da in das Fahrwasser rein, was du meinst?
Ja, klar, das meine ich. Also ja. Wie ist es tatsächlich? Bin jetzt wirklich so geschickt und so gescheit, wie ich denke? Oder ist vielleicht eine Kritik von einem Mitarbeiter oder von einem Kunden doch berechtigt? Inwiefern ist sie berechtigt? Was kann man verbessern? Das Ding ist ja, wir sind ja in unserer Wahrnehmung so, dass wir denken, wenn wir am Abend ins Bett gehen und am nächsten Tag aufstehen, es ist mehr oder weniger die gleiche Welt, in der wir aufwachen, in die wir eintreten. Aber die hat sich total verändert.
Inwiefern?
Insofern, dass sie sich weitergedreht hat und dass die Welt einfach eine Art Chaos ist. Ja, also unsere Urgroßeltern haben den Beruf begonnen, mit dem sie dann irgendwann in Pension gegangen sind und uns dann die Idee hinterlassen haben, wir müssen eine gute Ausbildung machen und dann haben wir es und dann das ist
also meinst, was gestern gegolten hat, heißt nicht mehr, dass übermorgen gilt.
Was heute gilt auf heute nicht mehr, ja. Also heute früh gegolten hat, gilt am Abend nicht mehr. So muss man es also einstellen drauf, es ändert sich, also wir müssen uns auf Änderung einstellen und wenn wir uns auf Änderung einstellen, dann müssen wir schauen, wo müssen wir schrauben? Was ist die Änderung? Was ist das anderes? Worauf müssen wir aufpassen, dass wir noch erfolgreich sein?
Ich meine, du hast in deinem Artikel sind viele spannende Sachen drinnen, die einen echt zum Denken anregen, aber ich möchte vielleicht einmal ein kurzes Zitat ausschnappen. Der eigene Verstand ist das erste und schwierigste Geschäft unter Hochkommer, dass es zu führen gibt. Wer seine Gedanken, Zweifel und Ängste nicht managt, wird von innen gemanagt und riskiert, dass sie langfristige Entscheidungen, Beziehungen und das Ganze und die ganze Existenz ruinieren. Sag ein bisschen was dazu.
Die Rolle, die wir jetzt einnehmen, kommt von unseren Eltern. Und deren Rolle kommt von deren Eltern und so weiter und so fort. Und die Wertigkeit, die wir uns mehr und mehr bewusst sind, weil wir ja viel individueller sind, als das unsere Großväter oder Urgroßväter waren, weil die waren einfach, die waren Kriegsmaterial, die haben sich als Teil einer Masse gesehen, ja, nicht als individuelles als Individuum sozusagen.
Ich meine, ob sie sich selber so gesehen haben, glaube ich nicht, aber sie wurden als solches verwendet, sagen wir es einmal so.
Sie wurden als solches, ja klar, da kommen wir wieder in diese,
natürlich.
Da kommen wir wieder in diese Objekt-Subjekt-Geschichte rein. Also wir werden ja alle objektiviert, wir werden alle in Excel-Listen reingepresst und manchmal muss das so sein, manchmal ist es so und das müsste nicht so sein. Deswegen, es geht darum, sozusagen seinen Weg zu finden, seine individuelle Kraft und seine individuellen Möglichkeiten zu finden und die zu beurteilen. in einer sich permanent ändernden Umwelt.
Ich finde das ja ganz ein spannendes Thema, das kommt ja aus der Psychologie, weil du lebst ja das Leben deiner Eltern. Das ist meistens so, weil du, also von klar auf, weil du lernst, du, von wem lernst du was? Von deinen Eltern. Wenn du mit denen aufwachst, wirst du nicht vom Nachbarn was lernen, weil wenn du es zweimal in der Woche siehst vielleicht. Aber die Individualität, was wir jetzt uns schwer erkämpft haben nach dem Weltkrieg, dass wir sein können, wie wir wollen, ich glaube, dass das aber viele Leute am Schädel fällt, dass teilweise nicht mehr wissen, wo links und rechts ist. Weil jeder will so individuell sein, dass er schon wieder nicht mehr weiß, zu was er hintendiert. Und das, glaube ich, bricht auch für das Knack.
Naja, es ist so, also wir haben das Problem, dass wir sozusagen immer noch in der Maria-Theresien-Ausbildungsidee stecken. Das heißt, wir werden genormt in einem System, das eigentlich schon lang vorbei ist. Ja, das ist, das hat keine Gültigkeit mehr. Man muss ganz anders, wir werden ja in unserer Ausbildung eher gehemmt als gefördert. Wenn man sich die Steuergesetze anschaut, je mehr du verdienst oder je mehr du, wir wissen das als Kleinunternehmer, je mehr wir verdienen, desto mehr zahlen wir Steuern. Das ist mir weil ich für eine Geschichte recherchiert habe, habe ich einige Kleinunternehmer in Österreich gefragt, wie geht es euch damit? Und eigentlich ist es so, dass das ein komplett reduzierendes System ist oder ein hemmendes System ist. Weil du denkst, je mehr du arbeitest, desto mehr verdienst du. Machst du aber nicht.
Und vor allem, so mehr du arbeitest, die wird da sowieso mehr vorausgesetzt, dass du eine Linke traust.
Genau.
Das ist schon mal von Grund auf. Das kannst du schon mal durchschieben. Genau. Du musst einmal die Gegenbeweise schon mal bringen, obwohl du das ganze fucking System finanzierst.
Genau. Also das siehst du als Unternehmer und halt, man sieht es als Schüler, wenn man eben nicht an Fehlern lernt, sondern Fehler ist eine Bestrafung. Ja, wenn ich jetzt also, ich weiß nicht, in einer Schularbeit irgendwelche, keine Ahnung, 20 Fehler mache, dann ist das zu viel, dann kriege ich einen nicht genügend. Anstatt dass man sagt, okay, das sind interessante Fehler, warum machst du die Fehler? Schauen wir uns die Fehler an.
Aber da fangen wir im Schulsystem schon, weil ich finde ja, das Schulsystem fördert ja nicht die Stärken, sondern es beurteilt die Schwächen.
Genau.
Und das ist ja ein Thema, wo das Schulsystem, glaube ich, es kommt ja für aus der Hitlerzeit, ich meine, das ist ja für aus dem Zweiten Weltkrieg, ist ja das Schulsystem geboren, außer, und das hat sich seitdem auch nicht wirklich.
Ja, unseres ist älter, unseres kommt von der Maria Theresia, die das eingeführt hat. Aber egal, wir sind nur um die Frage zu beantworten, wir werden trainiert auf Fehler ist negativ, wir werden trainiert auf Mauern, wir werden trainiert auf nicht zu viel Energie zu verschwenden. Es ist eigentlich für das wirtschaftliche System eine kontraproduktive Situation, in der wir uns befinden, anstatt dass wir sagen, unsere Mitarbeiter sind wichtig. Wir müssen sie nicht kontrollieren, wir können sie laufen lassen, wir können ihnen Perspektiven geben. Ja? Wir müssen sie nicht kontrollieren bis zum geht nicht mehr. Ja? Wir sind Kollegen, wir arbeiten in einem Team, wir haben ein gemeinsames Ziel. Und es gibt nicht einen Kapitän, der über alles, über Tod und Leben bestimmt.
Ich meine, du hast das ja in deinem Artikel geschrieben, wenn du keine Führung kannst, also wenn du... Wie hast du geschrieben, wenn du dich selber nicht führen kannst, wie sollst du denn andere führen? Und da geht es um das mentale Selbstmanagement.
Genau, was ich mit dem Kapitän gemeint habe, es geht nicht um den Titel, sondern es geht um die Führungsqualität, um die emotionale Führungsqualität. Und das muss ich selber in der Hand haben.
Ich gebe da zu 80% recht.
Dann reden wir über die 20.
Genau, weil... Ich muss da ehrlich sagen, ich bin ja selber täglich mit Führungsaufgaben betraut in meinem Team. Und obwohl ich das praktisch von null weg gegründet habe und eigentlich das Team selber aufgebaut habe und. Es ist witzigerweise immer noch so, obwohl ich die Leute immer anhalte, wenn ein Problem jetzt da ist, bitte kümmert euch jetzt drum und versucht das zu lösen. Komme ich 2 Tage später ins Büro. Sorry, dass ich das... ja, aber die Heizung ist seit 2 Tagen nicht wahnsinnig warm und es ist kalt gewesen im Büro. Hab ich gesagt, ihr kennt es im Vermieter, ihr wisst eigentlich, wie die Heizung funktioniert. Warum erfahre ich jetzt, dass 2 Tage später jetzt kalt war in der Firma? Warum hat man das nicht selber lösen können? Und, das, und da rede ich jetzt von einer einfachen, trivialen Rahmenbedingung. Ich habe gesagt, was passiert, wenn das Internet steht? Tut man dann zusammenräumen oder was tun wir dann?
Ja, aber jetzt kannst du natürlich sagen, ja, gerade meine Mitarbeiter, die.
Das ist jetzt keine direkte Kritik an meine Leute, wirklich.
Na, schauen irgendwo, aber.
Nein, das ist, wo ich mir denke, ich verstehe nicht, warum, dass man das Problem nicht sofort in dem Moment angeht.
Das findest du in jeder Bude.
Wirklich?
Das findest du wirklich in jeder Bude.
Ja, aber das.
Na, aber das Problem liegt bei dir und nicht bei deinen Mitarbeitern.
Das ist, aber die Frage ist, ich vermeine zu glauben, dass ich versuche, lösungsorientiert als Beispiel voranzugehen. Vielleicht ist das sogar der Fehler, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht.
Aber du musst dich fragen, warum sind die Personen, mit denen du arbeitest, deine Mitarbeiter, die mit dir arbeiten, so, dass sie dir diesen Part der Lösung der Temperatur übergeben. Die frieren lieber, als dass sie das Problem lösen. Woran kann das liegen?
Ja, aber die Frage kann ich Ihnen jetzt nicht beantworten.
Das ist die Gretchenfrage.
Aber das kann ich echt nicht beantworten.
Ja, das kann ich schon beantworten. Okay. Das ist einfach, da hast du eine Hierarchie aufgebaut, die sich in deine Richtung, in eine falsche Richtung, weil das können sie selber lösen, in eine falsche Richtung orientiert hat.
Aber
du sagst zu viel an, du gibst zu wenig ab.
Weil da bin ich mir jetzt nicht sicher.
Ich bin mir sehr sicher.
Das ist eine schwierige Frage.
Aber das Witzige ist, diese Punkte hätte ich abgegeben und gesagt, wenn das so ist, bitte drum kümmern.
Aber schau, du kannst Checklisten machen. Bei mir im Gasthaus habe ich Checklisten gemacht, was jeder Frühdienst zu erledigen hat. Das sind 20 Punkte auf einer Vierzettel, der ist jeden Tag, der hängt, der ist beim Computer gehängt. Und sage ich, hey, Lerlen, dass es einfach keine Links und Rechts mehr gibt, dass du deine Leitplanken machst, weil die Leute wollen nicht geführt werden, sonst waren sie selber Unternehmer.
Aber jetzt sind wir da. Wollen sie wirklich geführt werden? Du sagst ja genau das Gegenteil.
Ich glaube, dass Leute ohne Führung, wir handeln dann, was du den Schädel ausschlagst, irgendwo mit umrennen.
Ja, aber du musst dich fragen, was ist Führung?
Das ist die Quintessenz von dem Ganzen. Was ist Führung? Wie bringst du den Führungsstil so um? Ich kenne Leute, die haben das einfach voll drauf, dass die mit gewissen Sachen, mit gewissen Worten, mit gewissen Gestiken, dass die so präsent zu auftreten haben, dass die Leute einfach genau das tun und die haben das unter Kontrolle. Ich habe es teilweise auch nicht unter Kontrolle gehabt. Ich habe viel zu viel persönlich genommen. Da reden wir wieder vom Selbstmanagement. Ich habe quasi im Nachhinein bei Gott so viel falsch gemacht, wo ich mir heute noch auf die Nasen greife. Denke mir, alter Stürmer, was du für ein grindiger Motherfucker da warst. War einfach so, ja. Und im Nachhinein gesehen, verurteile ich mich selber auch in gewisse Handlungen. Aber was ich damit sagen will, wenn du das aufschreibst, 20 Punkte, die braucht du nur ablesen und abhaken, hat auch nicht über funktioniert. Weißt, und das sind Sachen, wo fängst du an, wo hörst du auf? Aber ich glaube trotzdem, dass du Leitplanken einbauen musst im Betrieb und Leute wollen geführt werden, wertgeschätzt werden und geführt werden. Also das ist so eine Kombination aus beiden.
Ja, aber weißt du, wenn du Wenn Führung Macht bedeutet, dann ist die Macht dann am größten, wenn der Mächtige bemächtigt.
Oder sagen wir, sie wollen zum Ziel geleitet. Ne? Oder, na, reden ja. Wir, Entschuldigung.
Das Bemächtigen bedeutet, dass du dem Gegenüber sagst, du bist verantwortlich für deinen Bereich und du machst das Beste aus diesem Bereich. Ich sage dir nicht, was du zu tun hast, sondern ich sage dir nur, mach das Beste aus dem Bereich. Da gibt es eine Anleitung, da gibt es eine Idee davon, da muss ein Output da sein. Das ist das Ding. Wie du das machst, mach's.
Also sag, wir besprechen gemeinsam ein Ziel, wo wir hinwollen.
Genau.
Du weißt, du kennst das Ziel.
Genau.
Wie du dorthin kommst, ist mir fast wurscht. Viele Wege führen nach Rom,
genau.
Nach dem ein Sprichwort. Aber da brauchst du halt den richtigen Mitarbeiter und das Vertrauen, weil jeden Hansel kannst du nicht mehr dumm reden.
Das Vertrauen musst aber du haben.
Ah, ja. Ich glaube, an dem scheitert es gar nicht so. Ich glaube, es ist eher, die Frage ist, es gibt nicht jeden, der mit sowas nicht überfordert ist. Also viele Menschen sind damit ein bisschen überfordert, weil die sagen, boah, aber ich muss schon einmal wissen, wie ich dorthin komme. Ja. Art 1. Also einen Weg muss man schon sagen. So, dann, aber dann hast du eh schon verloren, weil dann ist das der einzige und der letztgültige. So.
Naja, das ist ja nicht, das sind ja nicht Personen, mit denen du arbeitest, die irgendwie aus dem Ei geschlupft sind und dann plötzlich in einer Bar stehen, die sie bearbeiten müssen. Sondern das sind ja Leute, die sind ja dafür eingestellt für den Bereich, in dem sie arbeiten müssen. Also Küche, Bar, Service, whatever. Ja? Aber wenn du jetzt sozusagen am Service-Mitarbeiter, um bei dem Beispiel zu bleiben, an 10-Punkte-Plan oder 15-Punkte-Plan vorsetzt, das und das und das und das und das und das muss sein, dann machst du ihn, degradierst du ihn zu einem Objekt, du nimmst ihm die Subjektivität und die Eigenambition, etwas zu tun, sondern du musst einmal grundsätzlich fragen, was will ich überhaupt von dem? Ja? Was ist die Idee von deinem Job? Warum hast du den Job, den du hast? Nicht wegen 10 Punkte.
Aber vielleicht 10 Punkte, die dir persönlich wichtig sind, andere Leute nicht. Hier wird's ein Beispiel. Es gibt Leute, die sehen nicht, dass da dreckig ist.
Es gibt, dass irgendwas am Boden liegt, die stehen genau. 30 Mal drüber.
30 Mal drüber, habe ich alles schon 100 Mal erlebt, ich schwöre. Und ich denke mir, wie drei durch?
Der kennt das Häcksling.
Aber das sind Sachen, wo ich sage, das verstehe ich gar nicht, dass man das nicht sehen kann.
Nein, das ist Desinteresse.
Aber ich bin mir nicht einmal sicher, ob es Desinteresse ist. Jeder lebt in seiner Welt und für den einen ist die wichtig und für den anderen nicht.
Ich bin so jemand, dem das überhaupt nicht wichtig ist und der das überhaupt nicht sieht. Und der mit solchen Typen wie ihr zwar ja, nichts anfangen kann, was jetzt Sauberkeit betrifft oder ich weiß nicht, wenn irgendwas herumliegt, keine Ahnung, weil ich sehe es nicht. Ich sage mal, dass ich drüber stolper, ich sehe es gar nicht.
Sagen wir mal so.
Aber es geht nicht darum. Nein, es geht nicht darum. Es geht einfach darum, dass wir uns ausmachen. Es ist einfach blitzblank, weil das ist in der Küche oder sonst wo. Und das ist die Hilfe für mich, dass ich sehe. Ja, das ist wichtig, wenn das für die wichtig ist, ja, dass du, ich weiß nicht, im Bereich XY 100%ige Sauberkeit oder Ordnung hast, dann musst du es kommunizieren. Du kannst nicht davon ausgehen, dass das Gegenüber die gleiche Sensibilität hat wie du.
Was haben wir dann nicht eh wieder beim 10-Punkte-Plan?
Nein, sind wir nicht, weil du hast eine grundsätzliche Idee. Du sagst, schau, das ist für mich wichtig, das ist für meine Idee von Business, von whatever wichtig. Das muss erfüllt sein. Wie du dorthin kommst, ist wurscht. Es muss nur sauber sein. Weil du kannst ja in den anderen nicht reinschauen. Ja? Wenn du jetzt sagst, an 10-Punkte-Plan, mach dieses und jenes und der hackelt ab, wird er immer in dem Abhackeln sein. Das heißt, du verengst die Wahrnehmung von demjenigen. Aber wenn du sagst, es ist der Aufgabe, Sauberkeit zu halten, so wie ich sie da erklärt habe, wie, ist mir wurscht, ist eine andere Geschichte.
Weißt du, du gehst zum Beispiel Frühdienst, kommt, da gibt's Spülmaschine mit den Fetzen auswischen, Zitronensaft pressen, Fassung machen, das. Und wenn ich sage, okay, mach, wie du denkst, und Mittag ist kein Zitronensaft da und der erste bestellt halt Mineralzitronen, dann denke ich mir, fuck you. Das ist ein Punkt, der gehört einfach gemacht und der ist plakativ, der ist genau am Punkt gebracht, da gibt's kein links und kein rechts. Du kannst nicht jetzt Orangensaft pressen oder eine Korn pressen. Das geht nicht, weißt du? Der 10-Punkte-Plan, irgendwo musst du einen Rahmen bieten. Aber wenn ich sage zum Beispiel, ich kann jetzt beim Service-Mitarbeiter kann ich nicht verlangen, dass der meine Worte verwendet. Das würde ich nie von wem beauftragen, dass ich sage, okay, wir grüßen den Gast nur so oder du hast den Gesprächsleitfaden, wie du zu einem Gast hingehst. Das war mir zum Beispiel, das würde ich nie mehr sagen, weil da habe ich das Vertrauen, dass er individuell den Gast anredet und mit seiner Persönlichkeit punktet. Da würde ich sowas nie machen. Aber bei so essentiellen Sachen, zum Beispiel Mise en place machen, ja.
Ja, aber das ist ja was anderes. Das ist ja das ist ja Anforderung des Jobs, der aber muss ja sein.
Von dem hätte ich vom Punkteplan nicht geredet, sowas. Ja.
Ja, aber es ist ja, ich meine, ich würde jetzt nicht in so einen Plan reinschreiben, du musst angezogen zur Arbeit kommen, auf jeden Fall nicht nackt. Ja, ja, also das ist.
Ich meine, wir verqueren uns, glaube ich, ein bisschen über das heißt, der mentales Management, was wir da jetzt gerade reden und wie man sich selbst organisiert und auch nicht sich von Negativität leiten lässt. Ich glaube, dort sind wir wieder hier, oder?
Ja, das ist ja ein Grund, also ich bin ja jetzt seit kurzem Psychotherapeut in Ausbildung unter Supervision.
Ja. Jetzt ist der nächste Schritt der Ausbildung geschafft.
Ich bin jetzt sozusagen offiziell Darf ich an Gehirnen schrauben?
Sie hören eine Werbeentschaltung von Peter Eder.
und bin natürlich in dieser Funktion, oder was heißt natürlich, habe mir überlegt, aufgrund der Ausbildungsform, die ich gemacht habe, das war eben die integrative Therapie, dass es nicht so darum geht, Dinge negativ zu sehen, also pathogenetisch, wie man das so schön sagt, sondern salutogenetisch, also wie schaut es aus, wie ist etwas gesund oder wie ist ein System gesund oder wie macht man ein System gesund, also von dem Blickwinkel der Gesunden und nicht des Kranken an Fehler beurteilen oder beobachten. Und deswegen dieser Artikel, weil das erste sozusagen ist der Mensch selber. Da geht es darum, ich muss mich selber mal richtig in der richtigen Schwingung halten, um die dann gut weitergeben zu können.
Aber in der richtigen Schwingung halten, da spielen ein paar mehr Sachen zusammen. Partnerschaft, Familie,
eine Auszeit nehmen. Zum Beispiel, da hat der Peter ein paar Punkte aufgeschrieben. Das heißt, wenn ich es mir vorlesen kann, da steht, setze bewusst Pausen ein. Beobachten statt zu bewerten. Ne? Und bei bewusst Pausen einsetzen, da sind wir schon in der Gastronomie, bei einem ganz an Hasseneisen, finde ich persönlich, weil viele Gastronomen glauben, sie müssen immer da sein. Hat es jetzt auch schon geändert, weil viele jetzt sagen, okay, jetzt sperre ich statt 6 Tage nur mehr 4 Tage auf, weil ich bringe das Personal nicht mehr zusammen. Leben dann besser, sie sagen, einer geht es besser, weil sie einfach mehr Freizeit haben. Und ich glaube, dass das ein ganz wichtiger Aspekt ist, dass man sich, wenn man jetzt eine Gastronomie aufmacht, auch wenn man was ändern will, sich wirklich bewusst ist, was will ich wirklich? Will ich 6 Tage arbeiten, will ich 7 Tage oder will ich 4 Tage offen haben, 1 Tag Vorbereitung, 2 Tage frei und habe mehr 5 Tage Wochen. Und dass ich mir bewusst die Freizeit rausnehme, dass ich einmal einen Tag einfach spazieren gehen kann und einfach mal überlegen kann, was mache ich, was für eine Konzepte, was will ich für Gourmet-Wochen machen. Weißt, dass das immer mehr, also dass das immer wichtiger wird. Und das haben jetzt viele Leute nicht gemacht.
Richtig. Was du willst, und dann wäre ganz interessant, was will der Gast? Und was wollen die Mitarbeiter? Dass man sich mal zusammensetzt, was wollen wir alle miteinander eigentlich? Und was wollen wir ehrlicherweise miteinander? Ja? Vielleicht hast du einen Gast, der die überhaupt nicht sehen will, der jetzt nicht unbedingt, also wenn es jetzt um einen Beherbergungsbetrieb geht, ja, also der möchte rein, raus, ich muss nicht unbedingt jemanden sehen.
Ja.
Ja? Aber wenn du jetzt, wenn du jetzt Gastronomie anbietest, dann kann das vom Würstel bis zum Fine Dining sein, ja. Was ist die Erwartung des Gastes? Was ist die Erwartung der Mitarbeiter? Da muss man immer wieder nachtunen und schauen, okay, was ist es jetzt? Was war es noch vor einem Jahr? Was hat sich geändert? Was war vor Covid? Was ist nach Covid?
Aber findest du nicht, dass das am wichtigsten ist, dass du das erst fragst, nach dem Flugzeugprinzip, rettest du dich,
ja klar,
dass du andere retten kannst?
Ganz wichtig.
Und dass du sagst, hey, mir muss gut gehen, wenn es mir immer gut geht und ich positiv und objektiv bin und das Ganze locker betrachten kann, dann kann ich mir Gedanken machen, was will der Gast? Wie geht es den Mitarbeitern?
Genau.
Wie reagieren wir über die Ziele?
Zuerst musst du wissen, was du willst. Das ist das Wichtigste. Aber du musst es dann auch sozusagen in einem Kontext bringen mit dem Gast und mit den Mitarbeitern, mit den Zulieferern, um wirklich herauszufinden, okay, auf welcher Bahn fahren wir überhaupt alle miteinander? Weil ich bei vielen die Idee oder den Eindruck, dass die in einer Welt leben, die es eigentlich so gar nicht gibt. Weil die Gastanforderung eine andere ist, die Mitarbeiteranforderung eine andere ist, nur man selber ist noch irgendwie von vor 20 Jahren in einem Gastronomie.
Ohne mich geht's nicht.
Genau.
Ich muss immer da sein.
Genau.
Das bringt dich um. Sowas hat mich auch fast umgebracht, das Ganze.
Eigentlich, mein Credo seit vielen Jahren ist, wenn es mich nicht mehr brauchen, habe ich es geschafft.
Stimmt. Wenn alles so rennt, wie du denkst.
Das Problem ist, wenn die Außeneinflüsse vor allem deiner Kundschaften, die halt die Budgets massiv zurücktragen, und es ist einfach gerade Zahn der Zeit, die kann man leider auch nicht schön reden. Und das macht es schon ein bisschen schwieriger, weil bedeutet, wenn kein Geld da ist, bedeutet das signifikante Personalthemen. Das ist einfach so.
Ja, ich komme noch einmal auf diese, Eingangsgeschichte zurück. Es war noch vor relativ kurzer Zeit wurscht, wie unser Steuersystem ausschaut, weil wir haben es irgendwie geschafft. es war wurscht, wie die Arbeitssituation ausschaut oder die, keine Ahnung, jede Situation, alles war irgendwie wurscht. Jetzt müssen wir alles neu denken. Und wir müssen, ich glaube, wir haben in Österreich als reichstes Land oder eines der reichsten Länder der Erde Leute, die mehr überlegen, als man ihnen zulässt. Und wenn dir da die Steuer reingreift oder wenn dir Gesetze reingreifen, die sinnlos sind, gerade in der Gastronomie gibt's ja Geschichten, die, weiß nicht, wirst du, Andi, erzählen können, gibt's ja Geschichten, wo man sich denkt, ich meine, das fange ich mir gar nicht an, da bin ich immer mit einem Fuß im Kriminal.
Naja, da greifst du dir einfach aufs Hirn, weil es nicht zielführend ist für den ganzen Betrieb. Aber da sind wir jetzt in dem Thema, da könnte man über die Regierung reden, dass die einfach so viel Kohle brauchen derzeit, weil sie selber nicht mehr wissen, wie sie zusammenkommen. Und darum erfinden die hirnrissig, haben die hirnrissige Ideen, dass wir uns wieder Gelder zapfen, wie du kennen. Und das macht dich halt im Kopf auch nicht viel freier, wenn ich jetzt mal so sagen kann.
Nein, das muss man muss es komplett ändern, weil das, was ich sozusagen, was ich vorher angesprochen habe, diese Recherche für diese Geschichte, was ich da mitgekriegt habe, ist wirklich bedrohlich. Dass Unternehmer sagen, ich werde nicht größer, weil dann zahle ich zu viel Steuern. Ja. Die 30, 40, 50, 100.000 Euro mehr sind mir wurscht, das kostet mir zu viel Energie. Unterm Strich bleibt da nichts mehr. Ja. Und ich will mir auch nicht mehr, ich will mir auch nicht jemanden anstellen, sondern der soll frei arbeiten und keine Ahnung. Ja, also da muss man was ändern.
Aber das nenne ich, du hast das beschrieben, wie hast das? Mentale Hygiene pflegen, da muss ich auch sagen, zu dem Thema finde ich ganz gut, weil ich habe mich auch furchtbar lang aufgeregt über Steuern und Mitarbeiter und bla 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 und irgendwann, was du die anderen so zuhörst, denke ich mir, die Hund jammern alle wegen dem gleichen Scheiß und dann habe ich mir selber gedacht, Alter, ich jammert auch eigentlich immer wegen dem gleichen Scheiß und dann habe ich mir gedacht, entweder hörst du jammern auf oder lass das bleiben, weil das ist einfach part of the game und das musst du irgendwie mitspielen, ob es gut ist oder nicht, sei dahingestellt, aber wenn du nur negativ bist, dann denke ich mir lieber, komm mit dem klar, find da selber deine Auswege, weil es gibt immer Wege und Lösungen, Steuern zum Optimieren. Also es gibt da viele Leute, die kennen als Einzelunternehmer keine Gewinnfreibeträge. Es gibt es nur, weil es Steuerberater nicht sagen oder weil sie selber nicht informieren und du kannst durch das viel sparen. Ich meine, es ist nur ein kleiner Teil, ja. Aber zum Beispiel erpressen lassen von Mitarbeitern. Einen Mitarbeiter habe ich mir gehabt, er hat gesagt, du, wenn ich nicht freikriege für das oder das, sag ich, du weißt ganz genau, mit der Hochzeit, Taufen, Catering, das zusammen. Du kriegst da nicht frei. Ja, wenn ich frei krieg, dann komme ich nicht mehr, dann geh auf die Kunden. Und ich bin eingeknickt, hab mich furchtbar geärgert und hab mir gedacht, Alter, das kann nicht sein, hab mich wirklich zu Tode geärgert, hab gesponnen wie Rall und dann hab ich mich selber pressen lassen und da hab ich mir echt dem Spiel hingegeben. Eigentlich muss ich sagen, Alter, dann schlechte, irgendeinen Weg gibt's schon. Aber du spielst dann mit irgendwie und lass dich da reinziehen, das Ganze.
Kennst die lustigen Reels? Gen Z und das Thema Arbeit. Da ein bisschen was mitkriegt. Das nehmen auch so kleine Handwerksbetriebe jetzt auf und verarschen das Thema auch so ein bisschen natürlich überzeichnet. Letztens habe ich einen Friseur gesehen, ich glaube, den kenne ich sogar. Und dann sagt die Chefin, bringt die Straßen beim Zusammenkehren. Mal, kannst du da drüben ein bisschen zusammenkehren, was der und die junge Mitarbeiterin schmeißt den Besen down, weißt du, und geht einfach. Die sagt, na, ist eh wurscht, passt schon. Und dann daneben, ma, kannst du vielleicht einen Gast einen Kaffee machen, weißt du, schmeißt das Heferl ins Eko, so, und geht. Kennst du nicht? Weißt du, bei jeder Frage, ob sie irgendwas macht, schmeißt sie einfach hin und scheißt einfach voll drauf. Und dann, na, passt eh, brauchst du das
ich
eh nicht.
Ich kenne das, wo der dort steht, vor der Theke zum Beispiel, auch beim Friseur. Ja, mein Chef hat gesagt, das soll einen Betrieb verstehen. Das ist der Betrieb.
Aber die finde ich geil. Da gibt es auch weiter über, ja, schon her und da links siehst du jetzt das, da hinten ist das. Und
der Chef hat gesagt, ich muss euch das
und
auch noch
sagen. Genau, und das zeige ich auch noch, weil das hat der Chef gesagt, da gehen wir auch noch hin. Das finde ich ja schon wieder, geil.
Sarkasmus, das Ganze.
Das ist schon wieder geil.
Ja, aber das ist ja eine geile Geschichte, wenn wir das, jetzt sind wir, jetzt zwar wesentlich jünger als ich, aber, Unternehmer genauso wie ich und ich weiß nicht, wie viele Stunden in der Woche, 60, 70, 80, keine Ahnung, manchmal mehr, manchmal weniger. Aber keine 40 auf jeden Fall.
Steht auch nicht im Vertrag.
Ja.
Also bei mir steht nicht drinnen 40 Stunden. Also ich glaube, ich habe gar keinen, aber also man hat
mit dir selber.
Wurde ja gar keinen, oder? Also, ich habe gerade überlegt, habe ich eigentlich selber was unterschrieben?
Ja, bei der Bank habe ich schon mal was unterschrieben, dass mir ein bisschen
ganz was anderes. Ja, aber da stehen meistens so eher so in 100er und 200er Schritten
Aber jetzt sind wir ja Leute, die, ich weiß nicht, wie viel Österreicher sind Unternehmer, wie viel Prozent?
Boah, ich glaube 10% oder so. Echt? Oder schwach nicht. Ja, weil viele EPUs oder EUs sind. Aber ich glaube so um die 10%. Was relativ wenig ist im internationalen Vergleich.
Sehr wenig, ja.
Weil zum Beispiel im Asiatischen, glaube ich, ist 30% oder sowas. Oder irgendwie.
Ja, gut, da jeder hat, der was ein ganz Grünstand genau hat.
Also der mit dem Moped da mal umfährt.
Aber das finde ich voll geil.
Ja, eher. Weißt du, wie es in Asien heißt? Die 3 oder 4 Meter Glück. Ich weiß nicht, wie groß die Garagen sind. Was die, diese kleinen, die sind genormt. Ich glaube, 3 Meter mal 10 Meter oder sowas. Das ist ein Standardmaß in, glaube ich, jedem Land. Und sie, glaube ich, sie nennen es die 3 Meter Glück. Das ist so praktisch, du hast dein Kubus, dein Garage, du machst auffahren und machst das, was du glaubst.
Watschen picken, irgendwas.
Wurscht, völlig irrelevant und wenn's da, keine Ahnung was. Völlig
aber zurück egal. zu diesen Leuten von den, also Gen Z-Witzen. Warum ist das so? Was hat denn den Leuten die Freude an der Arbeit, am Leben, am Aktivsein, am Produktivsein genommen?
Ich glaube, es ist eine Mischung. A, überhaupt keinen existenziellen Druck. Null. Weißt du warum? Weil jetzt kommen diese Generationenthemen zum Schlagen, dass die Generation davor und die davor, also die Großelterngeneration, die jetzt vererben, sozusagen die Nachkriegsgenerationen waren oder schon die danach Nachkriegsgenerationen waren, also wo schon ein Wohlstand aufgebaut worden ist. Es ist fast überall was da, es ist viel als Götter. Es ist viel altes Volumen da und die denken sich alle, hey, wir sind alle in einem Netzwerk von einer Familie, wo da ein Häusl, dort ein Häusl, dort ein Geschäft, da eine Vermietwohnung und. Die sagen, pff, und brauche ich so viel Geld und will ich den Stress ja haben?
Und vor allem zum Beispiel die Aussage von meiner Mama kommt mir da gleich, mein Vater hat immer voll gekackelt, meine Mama 3er-Schicht, 40 Stunden, 45 Stunden, die hat wirklich buckelt. Und die sagt halt, sie tat's halt nimmer. So viel gefallen lassen und so viel machen. Wenn du mit dem aufwachst und finanziellen Background hast, da denkst du, für was mache ich es wirklich? Dann kommt 4 Tage Wochen, 6-Stunden-Tag, mach dich für Tacken nicht kaputt und das macht an was. Und dann wird da von der Politik nur so gerührt, dass du eigentlich eh nicht so viel hackeln sollst.
Die Politik ist gar nicht. Weißt du, was der Punkt ist? Es hat eine Zeit gegeben jetzt, wo Personal Mangelware war. Ganz kurze Anmerkung für alle da draußen, die Zeit ist vorbei. Wir haben jetzt in Wahrheit eine Arbeitssuchendenquote, die viel höher ist wie das, was in den Medien ist. Also nur, wenn man mal alles zusammenrechnet. Ich glaube, dass wir wahrscheinlich bei schwach 10% sind.
Also Arbeitslose?
Nur, wenn du alles zusammenrechnest. Mit in Ausbildung und das und über die Quersubventionierung. Also, aber es hat einmal eine Zeit gegeben, wo 10% der Leute gesucht worden sind. Neben die sozusagen nur verfügbar waren. Und da haben wir die Welt anders ausgeschaut, weil ich kenne einen Haufen Eigentümer von Firmen, die viel Leute brauchen, und die haben gesagt, du hast die beworben und die Mitarbeiter. Und nicht umgekehrt. Du hast ein Set an Leistungen, praktisch bei jedem Bewerbungsgespräch als Bewerber, du hast die als Arbeitgeber beworben.
Der Obstkorb.
Auch. Also du bewirbst dich beim Mitarbeiter, dass er zu dir kommt. So war es jetzt ungefähr die letzten 5 Jahre, würde ich sagen, zwischen 5 und 10 Jahren.
So lang schon.
Mhm. Ja, das ist schon Zeit. Und jetzt seit einem Jahr hat sich das natürlich jetzt umgedreht, weil die Kündigungswelle rollt. Ich meine, jeder, der es noch nicht mitgekriegt hat, es wird nur einige anreißen oder zumindest einige werden stark zurückfahren, sagen wir es einmal so. Und die berühmten 20-30% Quote innerhalb von 2 Jahren, das werden wir noch öfter hören, für die Lieferanten, die da reinbeißen. Und Gott sei Dank, muss ich sagen, waren wir noch nicht dabei. Aber ich habe in der Firma Ausfallsversicherung. Weil, gesagt, das ist mir zu gefährlich. Anyways, was ich damit sagen will, ist, ich glaube, dieser Umkehrmechanismus, dass du als Mitarbeiter dir 10 Jobs aussuchen kannst, ist jetzt gerade so, dass auf 10 Suchende ein Job ist. Und ich glaube, es ist wirklich so extrem. Ich kenne einen Haufen Leute, die in letzter Zeit sich bei mir geredet haben und gesagt haben, du, sie suchen einen Job, ob ich was weiß.
Gut, wir sind da in Wels, da hat es ja einige Unternehmen gerissen, würdest du sagen, oder?
Implodiert.
Ja.
Wobei, ich finde ja, bei uns in der Gegend geht es nur halbwegs. Es ist überhaupt im ganzen Großraum Linz-Weiß-Steyr, also das ist ja, glaube ich, der zweitgrößte Ballungsraum in Österreich ist, glaube ich, was die Wirtschaftsleistung anbelangt. Da ist schon einiges dabei. Vor allem, es geht gar nicht darum, dass die Firmen wirklich untergängen und komplett sich zerreißt, aber von Reduktionen oder wie heißt es so schön, Ausgleich ohne Eigenverantwortung. Also einmal ein Tabula Rasa, 30% der Leute rausgehauen und dann schauen wir mal, ob es weitergeht, so in die Richtung. So passiert es ja dann meistens. Das ist momentan schon gang und gäbe. Und nicht nur kleine Unternehmen. Ich meine, jetzt die Geschichte, was mit der Handelskette gerade passiert, die zerrissen wird. Ich meine, das habt ihr eh mitgekriegt, oder?
Es welche gibt, Handelsketten?
Nein, Unimarkt.
Unimarkt.
Ja. Wie viele Standorte waren es?
32.
Ja, aber auf jeden Fall, es waren doch einige Standorte.
Ja.
Und ich glaube, es waren 500, 600 Mitarbeiter dran. Also wir reden doch von einer anständigen Anzahl an Leuten, wo jetzt ein Teil halt die einen übernehmen und ein Teil der anderen, aber ich bin mir sicher, dass ein Drittel komplett überbleibt. Ein Drittel der Läden sperrt sicher zu.
Ich glaube, was in Deutschland zugeht, da 15.000 Leute entlassen, da geht 10.000 Leute. Ich meine, das sind ja Wahnsinnssachen.
Aber es reicht eh, wenn man bei uns schaut.
Nein,
jetzt stell dir vor, wenn alle diese Unternehmen nur 5% freisitzen und einige eben mehr, weil das sieht man ja eh. Und dann haben wir jetzt die Situation nämlich genau umgekehrt und die Leute, und jetzt kommt's, man steigt aber auch nicht von dem ab, was einmal war. Weil der Mensch ist so konditioniert, wenn es einmal gut war, dann steige ich keinen Millimeter von meinem Wohlstand ab. Das haben wir eh schon mal diskutiert. Und mir kommt vor, sagen wir mal so, es gibt, also bei mir im Team habe ich das Glück, dass die Leute oder dass wir so zusammendenken, dass jeder weiß, wenn wir jetzt nicht alle in den Arsch zusammenkneifen, was das Finanzielle anbelangt, dann wird es uns stressen. Gott sei Dank habe ich die Leute, bin ich sehr, sehr glücklich. In vielen anderen Firmen geht das gar nicht, weil die entweder zu groß sind, anders organisiert sind und so weiter. Die müssen einfach einmal 20% der Leute raushauen, weil sie sich sonst einfach monetär nicht ausgeht. Einige haben es übersehen. Ich sage nur Hackerküchen als Beispiel. Das ist einfach übersehen. Dafür hätte jetzt 30% der Leute wahrscheinlich raushauen müssen. Oder ohne Eigenverantwortung. Da hat es nämlich nicht selber machen müssen. Das meine ich jetzt auch nicht besser, aber es hat dann ein Insolvenzverwalter kommen und der macht einmal Tabula Rasa.
Wahrscheinlich vorher waren es 15% gewesen, jetzt sind es 30%.
Hundertprozentig. So, und das hat sich jetzt geändert am Arbeitsmarkt. Also das heißt, jetzt ist es wieder anders. Und ich glaube, dass einige dieser, sagen wir mal, fast ein bisschen zu flexiblen und ein bisschen zu, ich bin ja selber schuld. Wir haben auch 4-Tage-Wochen eingeführt in der Firma. Im Nachhinein sage ich immer noch, ich finde es eine gute Lösung. Wirklich. Homeoffice hasse ich wie die Pest für unseren Job. Jetzt für einen Job in der Medienbranche oder einen Job als Kreativer ist was anderes. Weil egal wo, ich meine, du siehst ja, wo du schreibst, ob du in Sizilien in einer Wohnung sitzt.
Ist vollkommen wurscht.
Vollkommen wurscht. Aber wenn wir zum Beispiel was entwickeln und die Köpfe zusammenstecken müssen, dann müssen wir beieinander sein. Und da muss ich gebetsmühlenartig das jetzt wieder zurückfahren.
Aber es war Corona geschuldet, dass viele Leute ins Homeoffice gegangen sind, die haben das als Lösung gesehen und dann gerade im Marketingbereich war es so, dass viele Leute nur mehr gekommen sind, wenn sie gesagt haben, okay, ich kann Homeoffice machen. Und jeder ist nicht geboren, weil viele Leute brauchen Präsenz oder so, reden wir wieder von der Führung.
Nein, da reden wir nicht nur von Führung, da reden wir ja von menschlichem Bedürfnis der Interaktion. Ja, wir haben ja, also das eine ist jetzt diese wirtschaftliche Entwicklung, die du ansprichst, das andere ist KI. Das nächste ist, können wir jemals wieder dorthin kommen, wo wir wirtschaftlich waren, was Produktion betrifft.
Du meinst BC before Corona.
Ja, wir sagen.
Das finde ich geil, BC und ja. AC.
Aber das wird nicht der Fall sein, weil uns die Chinesen um die Ohren fahren.
Ja. Aber da sind wir wieder beim Thema, das Leben dreht sich so schnell weiter, dass man sowas auch nicht mehr, gar nicht mehr hoffen können, dass es wird wie früher. Das funktioniert
nicht. Die Frage ist, ob Europa in irgendeiner Form bis, ich weiß nicht, wir sollten vielleicht drauf schauen, die Medikamente, die wir brauchen, selber zu produzieren. Aber ob wir jetzt eine Autoindustrie brauchen oder nicht, ist die große Frage. Und die Frage ist, was ist eigentlich das Produkt der Zukunft? Ja, ist das jetzt eine Dienstleistung? Ist das wirklich ein physisches Produkt? Ja? Haben wir in Europa nicht andere Dinge, die wir verkaufen können, von denen wir leben können?
Aber wenn so viele Leute entlassen werden, dann darf es in der Gastronomie dann langfristig eigentlich kein Personalproblem mehr geben. Denken wir aber.
Der Punkt ist, Wenn du einmal von der Gastronomie weg bist, und das hat Corona ja wirklich eindeutig gesagt, frag die Leute, die vorher dort waren und auch glücklich waren und jetzt in eine Industriebude gegangen sind und vielleicht auch dort einmal einen Job gefunden haben, der spannend ist.
Und weil nicht auch schlecht, dort, nicht genau,
schlecht verdienen. Und das wahrscheinlich um ein Drittel bis zur Hälfte mehr verdienen. Oder bis vor kurzem so viel, wenn sie jetzt noch einen Job haben. Weil das sind nämlich die, die jetzt als Erster fliegen. Weil die, die jetzt seit 1, 2, 3 Jahren einen Job haben, das sind die, die als Erster fliegen. Das ist ja so. Also darum sage ich, das Rad dreht sich gerade ein bisschen in die andere Richtung. Ich bin gespannt, wie lange es dauert, bis das bei jedem angekommen ist, weil das wird spannend. Weil ich glaube, es ist auch uncool, dass man sich für die Firma in den Arsch aufreißt.
Na, man merkt das ja. Also ich hab mit Leuten gesprochen, die jetzt angestalten, die lang dabei sein, wo auch immer. Ja. Und bei Betrieben, wo man sich denkt, da hat man ausgesorgt, wenn man dabei ist, ja, und brav arbeitet, das sind einfach saubere Betriebe. Die kündigen an mit 50, 55, kalt lächelnd, weil man einfach zu teuer ist.
Ja. Darf ich ein gutes Beispiel bringen?
Bitte.
Darf ich wahrscheinlich sagen, ein mir sehr, sehr naher Verwandter, mein Bruder, war, glaube ich, 28 Jahre oder 26 Jahre, auf jeden Fall sehr, sehr lang bei einer Firma. Ich vermeine einmal zu glauben, dass er seinen Job gut gemacht hat. Also ich bin mir sogar ziemlich sicher. Das Problem ist, wenn du so lange in einer Firma warst und die normalen Gehaltssprünge immer mitgemacht hast und das waren halt immer 2, 3, 4%.
Mitarbeiter.
Genau, bist du unterm Strich mit Mitte 50 wahrscheinlich super ausgebildet, hast mega viel Erfahrung, aber du kostest viel Geld. Und ich glaube, er hat mir gesagt, sie haben einfach die teuersten Leute einfach angeschnitten. Alle. Weil er gesagt hat, die haben halt einsparen müssen, Summe X. Und am einfachsten geht es mit denen, die am meisten kosten.
Und was ist bei den Jungen der Vorteil? Die kosten weniger und sind formbar. Die kannst du Wein drucken in irgendwas anderes. Vielleicht
nein, sie sind einfach nur billiger. Sie sind unterm Strich einfach nur billiger. Das mit willig und billig, das wird sie jetzt sagen. Ich meine, wenn da Köpfe rollen, dann gibt's, wird es sicher wen geben, der sich mehr bemüht und andere weniger. Das hat wahrscheinlich sogar einen klärenden Effekt. Aber da ist jetzt nicht darum gegangen, wer kann was oder wer kann nichts. Ganz sicher nicht. Sondern sie haben einfach beinhart die teuersten Leute rausgehauen. Und das ist bedenklich. Früher hätte man das nicht gemacht, weil gesagt, da ist das ganze Know-how von der Bude weg. Und jetzt sagt man, Survive is the name of the game. Das ist pervers. Aber das ist
eigentlich ein Wahnsinn, was da jetzt alles einmal dumm kursiert im ganzen unternehmerischen Raum. Du schaltest oder machst Zeitung auf oder schaltest den Fernseher. Es gibt ja fast nur mehr Negativität. Da ist Krieg, da ist Inflation, da geht die Firma Schare, da sind 5000 Leute wieder entlassen worden.
Nein, Moment. Das, was wir vorgesetzt kriegen, ja, in den 20 Minuten ZIP und 5 Minuten Nachrichten sonst wo und 15 Minuten oder 20 Minuten ZIP 2, das ist gemacht. Das ist mediengemacht.
Darf ich noch was dazu sagen? Sag nur kurz dazu, was meinst du mit mediengemacht? Warte kurz.
Wir werden mit Negativinformationen geflutet aus einem bestimmten Grund. Ja, der Grund ist Verunsicherung, der Grund ist Angst und der Grund ist, wir werden dadurch manipuliert. Wir brauchen nur an Corona zurückdenken, jeder wird jemanden kennen, der. Ja? Wir hätten es anders kommunizieren können, wir wissen jetzt in der Zwischenzeit, was alles nicht gestimmt hat in Corona. Wir könnten die Dinge auch anders sehen, ja, aber es steht ja der Russ sozusagen mit einem Fuß in Europa, deswegen müssen wir jetzt aufrüsten. Es wird immer wieder gesagt, die Ukraine ist viel näher als Bregenz, ja, oder in der gleichen Entfernung. Es wird uns permanent der Arsch auf Grundeis gesetzt. Anstatt zu sagen, was können wir tun, um Frieden zu machen, weil so viel Krieg wie jetzt die Leute denken, haben sie vor 5 Jahren noch nicht gedacht. Da hat noch niemand daran gedacht, an Wehrpflicht in was weiß ich wo, ja, wir wissen es eh, ja. Also was jetzt für Krieg ausgeben wird, möchte ich in Wahrheit nicht wissen. Ja, das ist ja Geld, das fällt woanders.
Ja, und das sind die Sachen, wo ich wollte genau auf das Gleiche aussehen, die wird suggeriert, das ist, dass nur Bedrohungen links und rechts sind und das macht, gehen wir mal zurück in die Gastronomie und Hotellerie, das macht in der Entscheidungsfreude, wird
genau.
Wenn du jetzt mentale Pflege betreibst, wie du das beschrieben hast, und nicht für die Zeit nimmst und objektiv einmal über das ganze Geschäft nachdenkst, hemmte das extremst, weil es für mich selber war, die letzten eineinhalb Jahre, in deiner Entscheidungsfreudigkeit. Du stößt alles auf die Waagschalen, früher hast du was aus dem Bauchgefühl ausentschieden. Ne? Dann gibt es natürlich viele Gastronomen, die haben kein Risikomanagement. Ich kenne das aus Gastrosterne, du weißt ja, ich bin ja bei einer Social-Media-Recruiting-Firma beteiligt. Habe ich mit meinen Kollegen gegründet, mit Gerhard Reisinger. Liebe Grüße an ihn. Und da sind, wenn du die Gastronomen anrufst, die haben keine Leute, trauen sich für nichts investieren, weil sie nicht wissen, bringt das was, bringt das nichts. Da ist jetzt so wenig Polster da, aber auch geistig so wenig Polster da, dass die zum Beispiel ein neues Konzept nicht abschätzen können. Jetzt investiere ich zum Beispiel in die Werbeeinschaltung oder in die Adspend, ob es jetzt für Mitarbeiter ist oder einfach Werbung, investiere jetzt da 3.000 Euro. Wie viele Leute brauche ich, dass die 3.000 darin sind? Also die setzen sich nicht hier und machen gar kein Risikomanagement mehr, dass irgendwie objektiv einmal in die Zukunft gehen können. Das wird schon verdrängt und ich glaube, der Grant kommt unterbewusst mehr auf und das gibt dann an die Leute weiter. Und das nenne ich dann auch wieder so eine Spirale in die Führung. Ich glaube, die Verena Birkenbiel, oder wie heißt die bekannte ja. Psychologin, die hat ja auch gesagt, ich glaube, das Unterbewusstsein rennt in 11 Kilometer, wenn du das versinnbildlichen willst, und das Bewusstsein ist 11 Meter, 11 Millimeter. Also du bist ganz...
Das ist, da habe ich ja schon mal erzählt, das Verhältnis ist 4 zu 11 Millionen und der Daniel Kahnemann hat das rausgefunden, das ist die Verarbeitung pro Sekunde in Bit. Das heißt, ich hab bewusst vier, also wenn man das in einen Eisberg übersetzt, schaut der Eisberg 4 cm raus und geht 11 Kilometer in die Tiefe. Das ist sozusagen die Verarbeitung versinnbildlicht. Unterbewusstsein und Bewusstsein pro Sekunde. Und wenn wir permanent nur in Angst versetzt werden, weil es fehlt nämlich das Gegengewicht, es fehlt das Positive. Es fehlt das Positive. Jetzt, wo kann man ansetzen? Was muss man machen? Was müssen wir tun? Wo kann ich an mir arbeiten? Deswegen dieser Bericht. Wie kann ich besser werden? Wie kann ich effektiver werden? Wie kann ich mich besser im Griff haben? Wir haben ja Wissenschaft seit ich weiß nicht wie viele tausend Jahren, die wird einfach nicht angewendet. Ja, es ist das, was die Maria Theresa mit der Schule gemacht hat, da weiß man in der Zwischenzeit, das geht, das greift einfach nicht. Wir haben in Österreich, ich weiß nicht, eines der Länder mit dem größten Steueraufkommen und dem wenigsten Output. Und wir hören das täglich und kein Mensch sagt, Freunde, dann ändern wir was. Dann ändern wir was, dann passen wir aufs Geld auf. Nein, was machen wir? Wir reduzieren die Sozialausgaben. Weil wir auf der anderen Seite auf die Armen und Kranken und Behinderten getrieben werden.
Haben, denen nehmen wir nur mehr weg.
Genau. Aber dafür ist dann der Hater im Netz, in Social Media befriedigt, weil dann irgendjemand die paar Hunderter nicht kriegt. Ja. Anstatt auf die großen Ausgaben hinzugehen.
Das ist dann der absolute Wahnsinn. Wie sollte man dann optimistisch bleiben? Wie sollte man dann positiv bleiben? Ich bin ja schon seit 5 Jahren in Mentoring-Gruppen dabei. Wir treffen uns über Montag online. Und da habe ich letzte Woche, war ich echt ein bisschen verzweifelt, sage ich, für was mache ich den ganzen Scheiß überhaupt? Es geht nichts auf, es geht nichts weiter. Und dann hat er gesagt, hey, du schaust nur auf das Negative. Der hat gesagt, frag dich mal, was hast du, was für Substanz hast du? Du hast ja schon so viel Recht, du machst Summe X Umsatz, was eh schon ein Wahnsinn ist. Du verkaufst so viel Tonnen Beef da, es ist ja schon ein Fundament da, es ist ja nicht nichts. Aber man fällt so schnell mit der ganzen Negativität rundherum, fällst du einfach so schnell in so einen Strudel ein, in so einen negativen Strudel und du hängst dich super schnell an die ganzen. Das ist das Thema.
Ja, das ist, glaube ich, eine Mischung aus seine Ziele vielleicht auch oft ein bisschen hochstecken, so hart das klingt. Weißt du, früher hat man gesagt, steck die Ziele lieber so hoch, dass sie wirklich schwer zum Erreichen sind. Bin mir heutzutage nicht mehr so sicher, ob das so gescheit ist, weil das heißt, du hackelst dich zum Otto und kommst dann doch nicht dort an und bist dann extrem unglücklich, weil du das um 3% oder 5% nicht geschafft hast. Aber das war halt die Wirtschaftsmentalität. Hängt da die Wurst so hoch, dass du hochhupfen musst, damit du dann Bissen kriegst.
Stell dir vor, ich hänge den Speck so richtig weit auf. Da hast du durch dran.
Nein, ich habe mir jetzt ja verschiedene. Ja, ich habe jetzt im Kurfach und das ist unten.
Ja, schon gesagt. Ja, genau. Der Andi hat nämlich ein super System entwickelt.
Speck-Experiment.
Speck-Experiment.
Es gibt Menschen, die haben mir viel Speck gekauft in letzter Zeit.
Science.
voll gute, also wirklich vom Wendisch-Bauernhof. Und jetzt, und Freunde von mir haben wir bei der Geburtstagsfeier so ein 1,5 Kilo oder zwei. Also wirklich, also riechst zu wie und du fangst zum Sabbern an. Ich schwöre dir. Ob jetzt ein, bist du Vegetarier?
Mhm.
Okay. Ich glaube sogar, dass Vegetarier zum Sabbern anfangen, sie essen halt dann nicht. Aber dieses Räucheraroma, das, und du machst da die Augen zu und da versetzt die eine in, da beamst die in 5 Dimensionen. Jugend, Kindheit, Stumm, Wirtshaus, also was der da kommen so viel, das ist so geil. Und jetzt habe ich gesagt, ich will das irgendwie einfangen, diese ganzen Emotionen, und will es aber schnell zur Hand haben. Eingefragt, also kannst du jetzt nicht schnell raus, oder? Jetzt habe ich gesagt, weißt du was, ich verschirme das Ganze durch eine mittlere Scheibe, habe ihn Speck einfach verschiert und der ist jetzt so grob und eingefroren und hat mir wieder eingefroren und jetzt kann ich reingreifen und habe so diesen, der ist so 3-4 Millimeter so Stickel und jetzt kann ich so reingreifen und wie ein Gewürz kann ich es überall rein da.
Du hast den Speck verschiert?
Ja genau, ich habe aus dem Speck jetzt ein Gewürz gemacht.
Boah,
geil.
Nein, der ich macht nicht das, fein, der macht ein grobes
Gewürz. Genau, es ist nicht, genau, es ist ein
grobes. Also verhockert sozusagen.
Ja, es ist eigentlich ja verhockert wahrscheinlich sogar. Wirklich. Aber halt so, dass es so bresselt im Kühlschrank, dass ich praktisch eine Handvoll nehmen kann und wann ich es brauche als Geschmacksträger, zum Zwiebel dazu am Anfang und dann, hey, dann dampft es aus der Pfanne raus und durch das, dass der relativ mager ist, jetzt geht es nicht ums lange Braten, sondern es geht nur um diesen kurzen, geilen Hardcore-Umami und dann gleich mit Tomatenmark und was weiß ich was, dann bist du sofort, also du hast in Minuten hast du was Geiles.
Oh, jetzt habe ich schon Gusto.
Na genau. Und jetzt, aber weißt du, was ich meine? Und jetzt habe ich, glaube ich, da mehrere Kilo auf einmal verschiert, jetzt habe ich richtig viel eingefriert.
Jetzt du kriegst deinen Speck geschenkt und verschierst den, damit du ihn einfrieren kannst und dann irgendwo drüber raspeln kannst.
Mach geil, oder? Work smart, not hard, hast du.
Work smart, not hard, jetzt haben wir es. Genau.
Und was ist denn da?
Aber was du, geiles ist.
Die nachfolgende Brut kriegt also jetzt nur noch
das Speckgewürz.
Das Speckgewürz.
Geil,
die haben diese Erfahrungen gar nicht mehr.
Nein, schon, aber das ist ja eh der Speck selber.
Nein, du bitte.
Nein. Mein Gott, nein.
Der alte Bauer will mit Speck mit dem Messer aber schneiden, weißt du?
Ja, aber da muss ein ganz klar schneiden.
Ich verstehe dich.
Also du wirst sagen, du
das ist jetzt ein Badenverschierer, oder?
Das ist mehr Hocken. Ich würde sagen, eigentlich inspiriert vom Stürmsgesetz
da
ich
war. Ja, da wird jetzt gerade ein neues Produkt geboren.
Eigentlich ist er Speck-Tatar.
Ja. Ah, geil.
Aus verhockert machen wir jetzt Speck-Tatar.
Mach geil.
Ja.
Und wenn du da eine riechst, ich lasse dich noch einmal riechen. Wenn du da eine riechst und die Augen zu machst,
du musst mich wahrscheinlich übergeben.
Nein, das glaube ich nicht. Ich glaube, du wirst sagen, kann man den so auch schon essen? Kann man den also gefreut essen? So, jetzt kommen wir wieder zurück. Du hast da in deinem Artikel, und das finde ich übrigens vielleicht kurz einmal Anmerkung, der Artikel kommt raus am Mittwoch, den 3. Dezember 2025.
Also heute.
Heute. Danke.
Mein Gott denkt, was mir aussieht, das liegt nicht in der Zukunft.
Stimmt. Ich bin also ein Zahlenmensch und darum ist es schön, dass du für mich auch was reingeschrieben hast. Weil das habe ich nicht gewusst. Der Mensch denkt täglich rund 60.000 Gedanken. Und über 90% davon sind Wiederholungen. Woher weiß man denn das?
Woher man das weiß? Von Untersuchungen? Ich kann da jetzt aber nicht genau sagen, welche.
Nein, ich kann nicht von wem, aber es gibt tatsächlich dazu Untersuchungen, die das auch in Zäune ein bisschen gießen lassen. Okay.
Ja, klar. Es gibt ja, ich weiß nicht, zu allem Untersuchungen, die man natürlich ja, also manchmal ist die Grundgesamtheit, also diejenigen, die untersucht werden, zu wenig. Aber in dem Fall, ich kann jetzt die Studie nicht, kann sie nachlegen, ja, oder?
Wir brauchen keine Quellenangabe, soweit sind wir ja da jetzt nicht, aber es gibt dazu tatsächlich, die das untermauert.
Man kennt es ja von sich selber, ja. Das ist eine Studie, die es untermauert, man kennt es ja von sich selber, man denkt einfach Dinge einfach wieder und wieder und wieder und wieder und wieder. Das hat einen Sinn dann, wenn man sozusagen sich in einer Spirale um das Thema, entweder von außen nach innen oder umgekehrt, nähert, um einen Abstand zu kriegen oder eine Nähe zu kriegen, je nachdem, um das Problem näher fassen zu können. Aber diese permanenten Wiederholungen, ja, wenn es die Wiederholung der Wiederholung der Wiederholung der Wiederholung wird, dann wird es irgendwie öde, weil das ist dann schon irgendwie pathologisch. Das hat dann keinen Sinn mehr. Und wir sind aber so trainiert. Ja? Und wir sollten uns wegtrainieren davon. Wir sollten uns auf Lösung trainieren und nicht auf Wiederholung.
Ich habe dazu ein spannendes, kleines Experiment wieder mal gesehen. Ihr habt sicher alle den Film gesehen, den Club der Toten Dichter, schon länger her. Einer der, finde ich, besten Filme, die Williams jemals gemacht hat. Ewig. Aber ich habe ihn schon lange nicht mehr gesehen und jetzt haben wir ihn wieder angeschaut. Und die beste Szene ist, wie er den Studenten sagt, kommt jetzt einmal, er hat sich auf das Pult, auf seinen Lehrertisch gestellt und hat gesagt, jeder kommt jetzt einzeln raus, stellt sich da auf und erfährt, wie es ausschaut, wenn man die Perspektive ändert.
Captain, mein Captain.
Genau. Captain, my Captain. Und, das, und die Perspektive ändern war dort sozusagen der Punkt, den er bringen wollte. Stell dich einmal woanders hin und schau das aus einer anderen Perspektive an. Es wird anders ausschauen. Und dann finde ich mich vielleicht gar nicht mehr so kompliziert, vielleicht gar nicht mehr so schwer. Vielleicht einen anderen Blickwinkel bringt eine andere Lösungsidee. Also der Blickwinkel ist offensichtlich oft ein Thema. Das habe ich lustig gefunden. Ein ganz einfaches Experiment,
ja, das noch einen
großen
zurück,
Aha-Effekt braucht.
Genau, nochmal zurück zu den, also die Bedeutung von diesen 4 Zentimetern zu den 11 Kilometern bedeutet, dass das Hirn uns ja nur an Bruchteil dessen, was es aufnimmt und verarbeitet, zur Verfügung stellt, um zu leben sozusagen. Also was in den 11 Kilometern los ist, wissen wir nicht. Was in den 4 Zentimetern los ist, das ist für uns die Welt.
Und ist das die Gegenwart jetzt, meinst du die Realität, was jetzt gerade stattfindet?
Das ist, was jetzt gerade stattfindet, ja. Das sind die Sekunden, die Bits pro Sekunde. Das heißt, und wenn es das hoch ist, ja, das ist ein Verhältnis, das sich einfach nicht nur in der Sekunde spielt, sondern immer spielt. Also uns ist viel, 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 viel weniger bewusst, als wir denken. Wir tun aber so, als ob es die Realität wäre. Und deswegen gibt es ja diesen Spruch, glaub nicht alles, was du denkst.
Aber ist das nicht auch sowas, dass man sagt, ich meine, das habe ich mir gehört, das hat mich ziemlich getriggert, wenn du zu viel Sorgen machst, lebst du viel in der Vergangenheit und wenn du zu viel Angst hast, lebst du viel in der Zukunft. Also du holst da immer was ins Gehirn ein, was de facto gar nicht jetzt stattfindet.
Genau, man sagt ja, die Depression kommt aus der Vergangenheit, die Angst kommt aus
oder
der Zukunft.
Oder dass man sie mit Führerschlechung gibt.
Ja.
Kann natürlich auch sein.
Ja. Das ist das Thema, wie ich gesagt habe, mit dem Stress. Stress entsteht durch Kontakt mit zu vielen Arschlöchern.
Ja, aber soll man absolut vermeiden, sofort. Ja, also wenn dann jemand negativ, man muss es immer wieder sozusagen, das braucht die Schleife, da muss man sich fragen, ja, bin das ich oder ist das der andere? Ja, das muss man sich immer wieder fragen, also so sauber muss man denken. Aber im Grund muss man sich von diesen toxischen Persönlichkeiten fernhalten.
Ich im Privaten gebe dazu 120% recht. Auch da dauert es oft seine Zeit, so hart es klingt. Weil man dann doch seine Erziehung hat und seine Werte und auch nicht alles gleich irgendwie übers Knie bricht. Im geschäftlichen Kontext geht das nicht. Weil ich würde einmal sagen, 50% der Leute, mit denen du Geschäft machst, würdest du privat nicht einmal reden. Nicht wirklich. Ich würde mit 50% der Leute, mit denen ich Geschäft mache, jetzt nicht privat auf ein Bier gehen oder auf einen Transecco. Nicht, weil ich mir einfach denke, ich möchte eigentlich mit der Person keine Zeit verschwenden. Ich meine ja nicht besser, aber das, da weiß ich, da wird nichts umgehen. Also da wird es keinen Austausch geben, wo ich sage, da hätten beide was davon.
Ja, wenn es um eine große Kohle geht, um der Firma. Aber zum Beispiel bei mir im Gasthaus, du hast ja zum Beispiel, du hast ja 6 Weinhändler und da gibt es immer einen Wein, den fast jeder hat, ja. Und der ist günstig, der ist ein bisschen teurer, der andere. Mir war der eine oder 1,50 € nicht so wichtig, wie die Person, was reingekommen ist. Weil wenn der reinkommt und der ist so 1,50 € billiger pro Flaschen, manche Leute ist das wurscht, aber ich will mit dem Arschloch nichts zu tun. Ich will mir die Zeit, wenn wer reinkommt, und ich habe mir die Händler schon so ausgesucht, die mit denen echt eine Gaudi gehabt, und das war für mich ein Mehrwert. Weißt du, natürlich im großen Stil ist was anderes.
Du warst der Käufer. Das ist der große Unterschied.
Also meinst du,
wenn du der Verkäufer bist und ja davon lebst, dass du etwas verkaufst, deine Firma dadurch erhältst, kannst du nicht aussuchen, mit wem du arbeiten willst. Du kannst das à la longue schon.
Ja, Best Buddy musst du nicht mit jedem sein.
Nein, aber es gibt auch viele Leute, wo ich sage, da muss ich dir ehrlich sagen, da fährt der Lift definitiv nicht ins Penthouse auf. Und trotzdem musst du versuchen, ein vernünftiges Gespräch mit dem Menschen zu haben. Und manchmal gelingt es mir besser, manchmal schlechter. Manchmal muss ich echt überlegen, gehe ich da jetzt?
Ja, aber das ist für mich auch so eine Sicht. Weißt du, du hast Lebensüberzeugung, du hast eine gewisse Schwingung und du möchtest die Welt vielleicht ein bisschen besser machen. Ja?
Ja.
Und dass du es immer mit oder dass du es hin und wieder mit Leuten zu tun hast, oder wenn du sagst 50%, dass du es hin und wieder mit Leuten zu tun hast, die das nicht so sehen, die anders gepolt sind, denen würde ich diese Schwingung einfach zukommen lassen. Weil, wenn ich es jetzt übersetze, ja, auf einen Job wie ein Arzt zum Beispiel, danke, dann ist mir eigentlich bei dem Arzt wurscht, wie gut er ist. Auf der anderen Seite, er muss nur das, was er macht, gut kennen. Das ist das, was ich von ihm haben will.
Dienstleister, vor allem in dem Bereich, finde ich was anderes.
Ja, aber warte mal, ich muss ja nicht beim Arzt, auch wenn er gut ist, jetzt irgendwie unterm Teppich daherkommen. Ich kann ja sagen, danke für die fachliche Message, so wie du es mal rüberbringst, taugt es mir nicht. Das kann ich sagen. Das ist vielleicht auch ganz gut in solchen Fällen.
Ja, weil man sich selber ja fachlich in Wahrheit nicht missen kann, so it, und deswegen gehe ich ja hin.
Na, aber wenn du jetzt sagst, du schau mal, es ist ja manchmal einfach lässig, von Leuten zu kaufen, die Ecken und Kanten haben. Weil wenn du wie jeder andere bist, wenn du austauschbar bist, wenn du das machst, was alle anderen abbieten können, dann bist du vielleicht weniger interessant. Vielleicht bist du so deswegen so interessant, weil du Ecken und Kanten hast und vielleicht hast deswegen bestimmte Kunden, auch wenn es Arschlöcher sind, mit denen du gerade deswegen gut kannst.
Das ist wahrscheinlich sogar sicher so. Aber dir raubt es trotzdem Energie. Es gibt Termine, da gehe ich raus und denke mir, boah, gut, dass es vorbei ist. Weil die 2 Stunden, die Hunde haben mich jetzt wieder herkörpert, wie wenn es 6 gewesen waren. Gibt's. Und es gibt andere, wo ich nach 4 Stunden rausgehe und sage, boah, das war jetzt so geil. Ich habe gemerkt, da haben wir was weitergebracht. Wir haben einen Schritt gesetzt. Wir sind ein bisschen in die Zukunft gegangen, wir haben über Sachen geredet, die vielleicht dann noch danach kommen. Weißt, also.
Aber ich kann da was anderes sagen zu dem Thema Arschlöcher.
Lass uns, erhelle uns mit Arschlöchern.
Ja. Da wären wir dann wieder beim Bleachen, oder? Das haben wir einmal.
Genau, jetzt haben wir Analbleach wieder da. Ja. Ist das, wenn man 2 Arschlöcher hat, ist das dann aufwendiger? Kostet das doppelt?
Ja, das ist eins. 1+1 gratis, oder?
Gute Frage. Ja, wir kommen auf die zur Beta, ja?
Ja.
Jetzt wird das Gespräch mal wieder ein bisschen lockerer. Das war so ernst bis jetzt.
Kann es sein, ja, dass die das Arschloch, mit dem du zu tun hast, triggert? Dass es sozusagen gar nicht das Gegenüber ist, sondern dass die irgendetwas an dem stört, dass die auf etwas hinweist, mit dem du noch nicht zurechtkommen bist? Weil wenn es wirklich ja so ein Arschloch wäre, der mit dir nichts zu tun hätte, dann wird er dir ja nicht so emotional aufrühren.
Vielleicht habe ich mich schlecht ausgedrückt. Ich glaube eher, dass ich mir oft denke, die Zeit war eine verschissene Zeit. Also es ist gar nicht ganz so, dass ich sage, das ist jetzt an sich als Person, die ich einfach total unsympathisch finde, das ist eher seltener sogar, sondern das ist ein Mensch, der immer in einer Zeit, wo Zeit immer das höchste Gut ist, vor allem wenn es ein bisschen Bresseln gibt in der Wirtschaft, der hat mir jetzt eigentlich einen Vormittag oder einen Nachmittag eigentlich geraubt für nix und wieder nix, für sein persönliches Gusto, für das, dass er selber Zeit totgeschlagen hat in seiner Position oder was auch immer er für einen Grund oder sie für einen Grund gehabt hat.
Aber du hast es zulassen.
Naja, ich als Lieferant suche ja sozusagen die Zusammenarbeit und das Geschäft, weil ich versuche ja was zu platzieren. Und wenn du dann merkst, dass derjenige eigentlich nur Entertainment will und eigentlich nur einen Affen will, der am Tisch tanzt, dann kann ich ihm das schon bieten und das mache ich wahrscheinlich sogar, weil ich mir denke, jetzt bin ich eh schon da. Also es ist eigentlich schon wurscht. Aber ich denke mir eigentlich die ganze Zeit, es ist fucking verschissene Zeit, weil da ist nichts. Entweder kein Geld, aber kein Budget oder er ist überhaupt der Falsche. Weil das ist,
aber dann sagst du jetzt ja irgendwie so, dass du Jobs aufreißt, die du deswegen aufreißt, weil du den offen machst und jemand anderer macht das nicht.
Nein, glaube ich nicht. Eben nicht, das sind ja keine Jobs. Aber das sind ein Haufen leere Termine. Und ich habe mein Leben noch nie so viel leere Termine
gehabt. Aber ich glaube, weil ich zuerst gesagt habe, solche Sachen gibt es, ja. Weil wenn du einen Termin hinfährst, zum Beispiel, Erstkontakt, du kennst den noch nicht.
Es ist immer der erste
Termin. Du weißt ja noch gar nicht, was Sache ist. Ja. Und darum kannst du nicht sagen, lass es oder mach es.
Die Entscheidung habe ich nicht.
Genau. Du fährst
für das arbeite ich ja.
Und dann wirst du wurscht. Aber, das sind wir wieder bei dem Thema, vor 2-3 Jahren, wie es noch richtig gut gegangen ist der Firma, hätte ich wahrscheinlich sowas nicht so getriggert wie jetzt. Ist auch ein Thema.
Vielleicht absolut.
Situation.
Absolut.
Mit der Situation verbunden.
120, ja. I agree. Weil damals war es mir wurscht gewesen, der Umsatz war da. Ob ich jetzt das halbe Prozent mehr mache mit dem oder nicht, genau. Ist mir sowas von Bovidel. Und je mehr es der Bovidel ist, desto besser funktioniert.
Und jetzt ist es auch wieder so, wie ich letzte Woche gedacht habe, hey, für was mache ich den ganzen Scheiß? Weil du einfach andere finanzielle Parameter jetzt gerade hast. Und das triggert die wahrscheinlich mehr.
Weil ich meistens ja... Weil aber die Lösung oft offensichtlich ist.
Ja, wir sind jetzt aber genau in, also, in dem Artikel drinnen. Ja? Weil du hast es mit Leuten zu tun, die offensichtlich ihren Job nicht richtig können. Ja, weil sie eher Bespaßung brauchen als, wenn, naja, ich meine, normalerweise ist es so, wenn ich die rufe und sage, ich hätte gern eine neue Wäsche, ja, dann ist das ja.
Ja, aber das kann der Einkauf sein, der sagt, jetzt mache ich mal ein Spiel draus, es lohne ich 10 Lieferanten ein, obwohl es um nichts geht. Und genau das passiert gerade. Da geht es um gar nichts.
Da schauen, wie weit geht wie runter.
Ja, oder? Und lassen wir die offen mal alle tanzen. Weil ich bin dafür, ich weiß, da geht es ja meistens um Rollen in einer Firma, der muss einfach nur voll beschäftigt sein. Der muss einfach nur ausschauen, wenn sein Kalender total zugeschissen ist. Aber die lassen sich alle nur, umgarnen. Lassen sie alle nur Honig ums Maul schmieren die ganze Zeit. Wo ich mittlerweile, Gott sei Dank, beim ersten Termin schon weiß, der ist entweder verheiratet mit wem oder so dermaßen geschmiert, dass die Tür nicht zugeht. So, und beides mittlerweile ist Gott sei Dank, also das ist jetzt der Vorteil nach 20 Jahren an solche Termine, dass es keinen zweiten mehr gibt. Früher bin ich ja zweites Mal oder drittes Mal noch hingefahren und habe gesagt, das gibt's nicht, dass ich mir den nicht hole. Mittlerweile weiß ich, den holst du nicht. Gar nicht. Und ich bin ja mittlerweile fast so weit, dass ich einem beim Termin sage, also erstens und zweitens. Zauberer.
Die Frage ist das, geht's dir mehr dann, nimmst du das persönlich, in die persönliche Richtung, oder ist...
Ich nehme nicht persönlich, sondern professionell und sage, wenn ich schon wohin fahre, mir die Zeit nehme, als Eigentümer von einer Bude, das kommt ja auch noch dazu, nicht weil ich so super bin, sondern ich habe echt genug andere Sachen zum Tun. Und dann ist das ein verschissener Termin, weil derjenige einfach nur Entertainment will, dann sage ich ihm das auch. Mittlerweile und sage, okay, ich sehe, ihr habt da eine super enge Partnerschaft, warum bin ich jetzt eigentlich da? Das sage ich mal, Beinhard. Was also, ist der Grund?
Voll legitim.
Was ist der Grund, warum ich heute da sitze?
Und was kriegst du dann für
Warum Antwort? Wurde ich eingeladen? Weil ihr habt es mir eingeladen.
Also, was ist die Antwort?
Naja, da gibt es natürlich dann keine. Naja, wenn wir schauen und Preis und dann kommen wir schauen und Preis. Also, so, das, ja, da kannst du eh schon, da herrscht schon die Klospülung hin. Und da denke ich mir, kann es nicht im Geschäftsleben ein bisschen professionell runtergehen?
Das ist ja das Ding, warum ich diesen Artikel geschrieben habe. Ja, es ist einfach, es geht auf Kosten der Mitarbeiter, es geht auf Kosten der Menschen, mit denen man arbeitet, der Einkäufer, Energie. Der eigenen Energie. Das ist echt, diese Misswirtschaft, die muss man sich selber vor Augen halten.
Ganz wichtig. Da du ja sozusagen jetzt angehend, bist du dann Magister, Doktor, Doppeldoktor, Professor?
Ich bin dann wahrscheinlich King of the World, oder?
Das ist eh klar, man.
König, als würde ich sagen, König des Landes oder König der Welt, oder was hast
du gesagt? König der Welt, ja, König wahrscheinlich.
Der Welt. Okay. Adrian! Auf jeden Fall. Aber dann brauchen, nahe, jetzt, ja. Dann brauchen wir jetzt vom König der Welt, brauchen wir jetzt nur die Allheilformel.
Genau,
die Allheilformel.
Die Allheilformel, wofür?
Was ist der psychologische Ansatz, dass man sagen kann, was müssen wir in der Gesellschaft ändern, dass wir wieder auf einen Konsens kommen, wo jeder auf Augenhöhe ist und wo keiner den anderen zuscheißt.
Und wo wir mental wieder ein bisschen gesünder sind, weil das ist ja das, was du sagst. Wie kriegen wir mehr mentale Gesundheit zusammen? Was gibt es ein paar Ansatzpunkte, die man tatsächlich verfolgen kann?
Ja, also der erste Ansatzpunkt ist nicht scharf sein, sondern aktives Mitglied der Gesellschaft.
Aber ich bin schon immer gescheit scharf.
Ja,
das denke ich mal. Nicht scharf sein oder scharf?
Nicht scharf sein.
Scharf. Ja. Mei,
also. Ja, genau. Okay, das, also Schweigen nicht, also nicht, das Schweigen der Lämmer, ja. Genau. Also.
Andere Baustelle. Aber, okay, nicht scharf sein. Ja, aber das, es gibt Menschen, die sind in der Rolle, jetzt sind wir ja auch wieder da, es gibt ja diese Menschen, die sich in der Opferrolle sehr wohlfühlen. Ja, also, das meine ich jetzt auch nicht besser.
Aber dann darfst du nicht aufregen, wenn du in der Opferrolle bist, dann darfst du nicht aufregen, aber warum du Opfer bist.
Die sind genau immer am meisten aufregen.
Ja, aber die sind wurscht.
Die sind alle die Schuld. Die sind schuld überall.
Politik, alles sind schuld.
Nein, es geht schon darum, also dass mir mit meinen Patienten darum, wenn die was ändern wollen, dann gern, wenn die nichts ändern wollen, dann schade.
Ja? Also frag den Patienten einmal, ob er überhaupt geheilt werden will.
Das ist eine der ersten Fragen, die ich stelle, ob der Patient überhaupt
Heilung möchte, oder?
Ja, Heilung kann ich nicht versprechen, Heilung, aber Verbesserung.
Also Heilung und Heiland. Also ja, das ist
ja, aber das ist einmal, was der, wenn du für mehr ist und der will sich eh nicht ändern, weil er sich in der Opferrolle so wohl fühlt, dann kannst du den Mund fußlich reden, der wird sich einfach nicht ändern.
Nein, und das ist ja dann eine Geschichte, die abbricht und
Hoffnung
ist
also Patient.
Interessiert.
Das heißt, eigentlich haben wir eigentlich schon was unterschrieben bei dir, dass wir jetzt.
Wir kennen uns leider zu gut, dass wir da jetzt irgendwie was unterschreiben können.
Also wir brauchen auch ein bisschen Heilung.
Ja.
Ja, mit was für einem Sinne.
Aber wenn ich, also es gibt genug von mir.
Ein bisschen streichen.
Ein bisschen
greifen.
Na, ein bisschen nur.
Okay, aber ich möchte
okay, euch. Aber wir sind immer noch nicht ganz. Also okay, also was sind, wir sind immer noch bei der geheimen Zutat.
Na, die geheime Zutat ist, dass man sich einmal um sich selber kümmert. Ja, was ist es wirklich, was ich will? Ja, was ist, habe ich genug Pausen? Habe ich genug, schaue ich genug auf mich? Ist das wirklich das, was ich mache, wirklich das, was ich will? Ja, ist ja wenig sinnvoll, sich jetzt dem irgendeinem anderen Leben unterzuordnen.
Ich meine, diese Frage, mache ich wirklich das, was ich wirklich will? Ich meine, da würde ich sagen, da steige ich schon 50% aus.
Weil es mit den falschen Leuten an sind. Verheiratet, nein, whatever.
Auch ich nicht, Gott sei Dank, aber nein, ich meine eher von der Hocken her.
Ja, natürlich.
Also rein nur von der Arbeit her würde ich sagen, vieles ist entweder historisch gewachsen oder man hat nie die Energie gehabt, dass man was ändert.
Ja, wir dürfen nicht also etwas finde ich ist ganz falsch, jetzt in die Vergangenheit zu schauen und zu schauen, was war in der Vergangenheit falsch, weil ich kann es nicht mehr ändern. Mhm. Ja, das wird alles seinen Grund gehabt haben, das ist alles erklärbar auf der anderen Seite, man kann es auch von einer anderen Seite sehen, und derjenige wäre nicht der er ist, hätte er nicht diese Vergangenheit, die er hat, oder die. Aber der Blick geht in die Zukunft. Und wenn ich damit nicht mehr zurechtkomme, mit einer Situation in einer super chaotischen Welt, dann muss ich halt was ändern. Und dann muss ich halt mir überlegen, ist es mir das wert? Ja, und dann kann ich immer auf die Waagschale legen. Und wenn es mir das halt nicht wert ist, was zu ändern, dann brauche ich darüber nicht mehr nachdenken. Dann brauche ich das nicht mehr zu meinen 90% zählen, sondern das ist einfach dann abgehakt. Und das ist auch okay. Ja, wenn jetzt jemand irgendwo in einem Abt sitzt und, ich weiß nicht, 56 ist oder von mir aus 62 ist und er hat noch einige Jahre zu arbeiten, dem würde ich raten, bleib dort, tauch durch und schau, dass du dann ein schönes Leben in der Pension hast. Ja, das ist, da wird man schon wahrscheinlich zu viel Geld verlieren. Das System ist so aufgebaut, dass man halt.
Deswegen habe ich gesagt, 50 ist das neue 60.
Ja, das muss ich sagen.
Dass man näher an der Pension.
Aber ich glaube, wenn man jetzt draufkommt, dass dann ein Betrieb vor im Arsch geht, dass man sich echt für einen Platz findet oder auch in Beziehungen und an wie das. Wie Schuppen von die Augen fällt, dass man vom Moment da steht und denkt sich, Alter, was mache ich überhaupt? Und voll down ist eigentlich auch geil, weil jetzt ist er draufgekommen, dass eigentlich da das jetzt aussteht und dann stellt sich die Frage, was mache ich? Weil das Leben, also das Medaille hat immer zwei Seiten. Will ich das, gebe ich das auf, muss ich das dafür in Kauf nehmen? Und das musst du selber für dich dann im Endeffekt rausfinden, ob dir das wichtig ist. Zum Beispiel hast du Abschläge bei der Firma, wenn du gehst, oder musst jetzt nicht mehr vom Neuchen anfangen, oder bist nicht mehr im Ort und kannst mit dem Rad in die Firma fahren, sondern musst vielleicht ein paar Kilometer mit dem Auto fahren. Was gebe ich auf, was nehme ich dafür in Kauf? Das sollte man sich schon selber fragen.
Vielleicht, um diese sehr seriöse Diskussion ein bisschen aufzubrechen, habe ich einen wunderbaren Österreicher Witz.
Perfekt.
Bist bereit?
Ich bin aber sowas von bereit.
Dann würde ich sagen, Jingle ab.
Flachwitz der Woche.
Ich sage nur, lieber ein Schnitzel am Teller als einen Fritzel im Keller. Aber doch, das ist der Gastrowitz der Woche, den finde ich heute find ja. halt nicht schlecht.
Ja, der ist gut.
Dieses Thema mentale Gesundheit. Wo können wir jetzt einen 10er-Block buchen bei dir? Weil, oder gibt es da vielleicht größere Blocks, sag ich?
A3-Zählen.
Genau, so A3-Zählen.
Wo ich mir die Glocken aufschauen.
Aber was deines Perverse ist, wir haben gestern diskutiert mit der Eva und sie hat auch gesagt, das damals, wie ich überhaupt tatsächlich 20 Einheiten bei einer Psychologin da in Dorheim gehabt.
Psychologin oder Psychotherapeutin?
Psychologin. Mhm. Wobei, ich glaube sogar, weil die hat, ich habe das damals ja, was denn nach dem... Nach
ja, aber in KISMI sind sie aber keine Therapeuten.
KISMI-Therapeuten... Ich vermute mal, fast ausgewüsst, aber du meinst, du meinst nur, weil man mit dem Mund umgeht, heißt das noch lange nicht, dass man offizieller Therapeut ist.
Aber es Kiss Me.
Das kenne ich tatsächlich nicht.
Weil das Buff, was ist mit dir? Es Kiss Me. In was?
Ich kenne es wirklich nicht, ich schwöre das. Das Einzige, was ich kenne, ist Pegasus. Das ist beim.
Ja,
das ist
wirklich jetzt. Ja. Wurscht.
Anyways.
Dann komme ich mir nicht.
Genau, eine Gratis-Einschaltung.
Passt.
Genau.
Kriegst du was dafür, oder?
Nein, leider nicht. Ich muss mir nur kaufen.
Hey, put the blow to the job. Nein, aber ich meine, haben wir nur irgendeine einen Trigger oder einen Impuls, wo du sagst, den würdest du gerne loswerden zu dem Thema?
Na, im Grunde, ich meine, es gibt ja keine allgemeingültigen Rezepte dafür. Das ist ja bei jedem individuell. Ja, also wir haben alle einen Fingerabdruck, der uns als Individuum definiert, ja, oder Mikrobiom oder whatever. Und wir tun so, als ob wir einer Norm angehören würden, deren Bedürfnisse wir entsprechen müssen. Jeder ist ein eigenes Individuum und jeder, bei jedem funktioniert das anders. Und bei jedem, da gibt es nichts, gibt es kein allgemeingültiges Gesetz. Also das muss man.
Das war jetzt eine
wahnsinnig diplomatisch, oder?
Ich wollte gerade sagen, Doktor, Aussage. Sehr gut. ja, aber du hast ja recht. Natürlich wollte man wieder mal was haben, was es nicht gibt.
Ja, so 10-Punkte-Programm oder so.
Die Eierlegende Wollmilchsau.
Ja. Nein, die Hirnlegende Wollmilchsau.
Hirnlegende. Ja. Was darfst du wünschen, Herr Hauser? Was darfst du von der Gesellschaft wünschen oder von der Politik? Vielleicht kann man es jetzt so sagen, dass sie in unserer Gesellschaft was ändert. Was war halt für die da?
Nein, Entschuldigung, also da muss man die Frage anders stellen. Das ist ja das, was wir immer sagen. Was würden wir uns von denen da oben wünschen? Ich würde mir wünschen, dass sie eine Position in dieser Gesellschaft einnehmen, die dieses da oben nicht mehr notwendig macht. Wir brauchen die da oben. Ich meine, das war früher einmal der Fall. Ja, wir sind jetzt ja in einer, wir werden ja bald einmal die Möglichkeit haben, direkter einzugreifen, wenn wir uns diese Möglichkeit holen. Oder wir werden einfach keine Möglichkeit mehr haben, mitzureden. Ihr habt ja alle von diesem Richter gehört, der den Netanyahu verurteilt hat in Brüssel und dem er jede Verbindung gesperrt hat. Mhm. Also der kann kein Hotelzimmer mehr buchen. Der ist rausgeflogen aus sämtlichen Online-Geschichten.
Ist naja, den Frosch aufs Bein oder was?
Noch ja, genau.
Und das Problem ist, da leider viele Tech-Firmen in Israel irgendwo andere Roots haben oder dort sehr viele Startups haben.
Oder Labors oder so, die ganzen.
Dann sind wir dann wieder bei Stranger Things.
Also wenn wir uns sozusagen das Leben, das uns so passiert, das uns aufregt, das uns irgendwie mitnimmt, einfach nur auf Facebook oder sonst wo abarbeiten oder in irgendwelchen Freundesgruppen, dann wird sich nichts ändern. Sondern man muss einfach Teil der Gesellschaft sein.
Wie heißt es zu stehen? Wir sind der Staat.
Genau.
Es ist so. Aber natürlich zum Schluss Politiker so daran, als würden sie irgendwas beschließen.
Ja, Politiker sind unsere Sprachrohre. Die sind Sprachrohre. Und de facto ist es so, dass kaum wird jemand oder von ist jemand für uns in der Position oder ist ein Sprachrohr und er kommt in diese Machtposition, dreht er sich um und tut so, als ob er uns nicht mehr kennen würde. Und redet dann nur mehr mit den Lobbyisten und Interessensgruppen, mit denen er Staat zu tun hat. Muss er auch, bis zum gewissen Grad. Aber dass wir nicht mehr existieren, ist ein bisschen bitter.
Stell das auch zum Futterdruck, zum vollen Druck.
Es ist leider genauso. Es ist leider ganz genauso. Wie heißt es immer so schön? Die Farbe von der Sau ändert sich, aber der Druck ist ja wieder gleich.
Genau, der Druck ist ja wieder gleich, ja.
Es ist leider befürchtet, also ich glaube, Macht korrumpiert schon ab einem gewissen Zeitpunkt.
Ja, aber deswegen ist es die korrumpiert nur deswegen, weil wir so faul sind und uns denken, jetzt haben wir eh angeweiht, egal, der wird
das schon richten.
Der macht die Hocken, ist egal, ja. Und das hat ja bis jetzt super funktioniert. Es hat ja super funktioniert. Wir haben 70 Jahre keinen Krieg gehabt. Wir waren im Wirtschaftswunder schlechthin. Wir haben ein bisschen einen Knick gespürt 2008. Und jetzt ist eben soweit, dass wir uns ändern müssen. Und es wird sich aber nichts ändern, wenn wir nichts tun.
Die Frage ist, ob wir wirklich so eine radikale Änderung wirklich brauchen oder ob es wirklich eher ein bisschen inkrementaler ist. Weil ich glaube, dieses radikale Ändern ist gar nicht so notwendig.
Es geht ja gar nicht darum, radikal was zu ändern. Es geht darum, einfach bei der Supermarktkasse das richtige Produkt zu kaufen. Es geht darum, sich zu überlegen, ob ich dieses oder jenes ausgebe.
Übrigens, es muss nicht mehr der Supermarkt sein. Es kann auch eine Regionalbox sein.
Ja, Fladenbox.
Genau, Fladenbox zum Beispiel. Ja. Vielleicht für die aufmerksamen Zuhörer haben wir ja letztens einen Gast da gehabt, der Eigentümer einer Dorfladenbox war, die übrigens recht gut geht, weil ich habe gerade gesehen, was er von mir verkauft hat und ich mir gedacht, wow, das verkaufen andere nicht im normalen Geschäft. Also es gibt, ich glaube, die Konzepte werden ein bisschen dynamischer.
Dann frage vielleicht einmal anders, weil du gesagt hast, das ist die falsche Frage, nicht, was würdest du verändern bei der Politik oder sowas, was möchtest du für die in Zukunft anders machen, dass du mehr mentale Gesundheit mittragst?
Für mich persönlich ist, also wenn das Geschäft in gewissen Rahmen finanziell sich bewegt, also zwischen, sage ich jetzt einmal, einer schwarzen Null, also ich nehme auch eine rote Null noch mit, und ein bisschen am Gewinn, und ein paar Prozent Gewinn, dann ist meine mentale Gesundheit hergestellt, was die ganze Geschäftsthematik anbelangt. Sicher ein großer Teil. Wenn das nicht ist und wenn man fette Minus schreibt, so wie es leider gerade momentan ist, dann belastet das schon, weil das starke Impacts hat auf das normale Leben. Mitarbeiter, wie geht man dann auch unter Druck um? Das macht das Leben schon komplizierter, muss man ehrlich sagen. Und man wird unter Druck auch sensibler, man wird auch gereizter, das kann man gar nicht abstellen. Also das man kommt rein und es passiert irgendwas.
Man kommt in eine Stresssituation,
genau.
Und reagiert genauso.
Man reagiert leider und ich ertappe mich selber dabei und sage, ja. Warum ist das noch nicht draußen? Warum steht das da mal an? Und es ist auch nicht, da hat keiner was falsch gemacht. Bevor ich überhaupt noch frage, fällt uns noch was, ist noch was nicht gemacht, sage ich, hey, warum ist das noch nicht draußen? Also was du merkst, der Druck ist einfach da und es tut mir oft echt leid an dieser Stelle, an alle meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, tut mir leid, wenn ich manchmal ein bisschen Idiot und der Arschloch bin. Ich will es auch gar nicht rechtfertigen, aber es ist gerade nicht einfach. Sagen wir es einmal so.
Es kommt von Herzen.
Und ich glaube, viele Leute verstehen es auch, dass ich es echt nicht besser mache, aber und ich will auch nur, dass der Firma gut geht.
Aber es geht ja nicht um mich per se, sondern wir sind 20
Jahre. Ich meine das gar nicht komisch, weil es du spürst es ja im Herz, wenn der Stress kommt, dass es dir das Herz zusammendruckt.
Ja? Das ist physisch wirklich so.
Ja, es ist so, du spürst es ja physisch, ja, genau.
Und Herzinfarkt und Infarkte kommen de facto vom Druck. So hart das klingt. Und leider, das mit unter Druck entstehenden Diamanten, das mag selber mal jünger ist. ich möchte es eigentlich nicht mehr übertreiben, weil ich habe schon viele Beispiele in meinem Freundeskreis, wo Pumpen oder Hirn auf einmal kurz einmal ausgesetzt haben. Gott sei Dank die meisten wieder davon, aber ich sage, mein alter Lehrer hat gesagt, die Einschläge kommen näher. Also, und das ist tatsächlich nicht ganz einfach und das tut mir manchmal wirklich selber. Dann habe ich mir gedacht, Hauser, du Wappler, hättest du das nicht jetzt echt besser machen können? Das heißt, besser machen können.
Ja, sag's ihnen, das ist ganz wichtig. Man soll auch hingehen zu den Mitarbeitern und sagen, das war jetzt eine geschissene Aktion, das habe ich nicht erkannt. Und wenn ich wieder eine geschissene Aktion liefere, die tatsächlich nicht erkenne, im Moment und auch danach nicht, dann macht's mir darauf aufmerksam. Es geht ums Besserwerden, es geht ja eigentlich, wenn man mit Menschen arbeitet, um dieses Miteinander zu arbeiten, eben sie rauszuholen aus einer Excel-Liste. Es geht nicht darum, dass du x Mitarbeiter hast, denen du, ich weiß nicht, y zahlst. Das ist nicht Arbeit. Das macht keinen Spaß.
Stimmt. Das Geld ist nur, wie hat Herzberg gesagt, Geld ist nur ein Hygienefaktor, nur kein Motivator. Ich weiß, das ist auch schon 100 Jahre alt, aber ich glaube, es stimmt immer noch zum Teil.
Das sind Dinge, die wir uns hochhalten sollten, weil die KI ist auf der anderen Seite der Macht. Ja? Und das, die kann das nicht, was wir emotional können. Die kann keine Brücken bauen, die kann nicht menschlich denken, weil es kein Mensch ist. Ja, die wird alles, die sieht alles in Parametern, in irgendwelchen Rechenaufgaben, in, keine Ahnung, da ist es sicher besser. Aber ich glaube, dass das auch unsere Zukunft und die Zukunft von Europa ist, herzugehen und zu sagen, wir tun wir miteinander, verstehen wir uns oder nicht.
Wir sind Menschen, aber wir sind Menschen, sagt
genau. Der Spruch. Ja, aber das Menschen sollte eigentlich das Positive sein. Ja, man soll nicht das Arschloch auspacken, sondern man soll einfach sagen, okay, wir sind schwingen wir miteinander, ja, tun wir miteinander was Gutes und nicht einen Scheiß.
Ich habe zum Abschluss noch zu sagen, was mein Tipp war, so lebe ich in letzter Zeit. Mir hat das mit den letzten paar Jahren mich sehr geprägt vom fremdbestimmten Leben. Viele Leute lassen sich fremdbestimmen. Ich bin absolut kein fremdbestimmter Mensch, ich bin ein selbstbestimmter Mensch. Ich glaube, ich schaue, dass ich zu jedem freundlich bin, zu jedem höflich bin, Zivilcourage habe, dass ich, wenn irgendwas mir ist, dass du, wenn aufhilfst oder dass du, wenn irgendwie hilfst, wo sich andere denken, boah, das ist mir peinlich oder das mache ich nicht. Lebt selbstbestimmt und macht es in andere viel verantwortlich und geht aus der Opferin.
Ja, und da muss ich noch sagen, das ist ganz ein wichtiger Impact. Entschuldigung, dass ich da jetzt reingrätsche, aber wenn du, und das passiert uns ja allen hin und wieder, wenn du auf jemanden triffst, der total freundlich ist, ja, oder die berührt in irgendeiner Form, weil er so über das eigentliche Maß, das er möchte oder das er müsste, hinaus eine Brücke baut, ja, weil er halt einen Schmäh macht oder weil irgendwie was nett ist oder weil er hilft mit dem Koffer oder whatever, ja, ist ganz wurscht. Was das bringt, was das das behaltest im Herzen, das behaltest im Hirn. Und das kannst du jeden Tag selber machen.
Da siehst du das Glänzen, ja, in die Augen, siehst du.
Wenn du kannst
das. Frau sagst, hey, soll ich das eine im Kofferraum oder meine Nachbarin, soll ich das mit Aufwertung? Nein, das schaffe ich eh selber, ich trage es eh noch auf. Ich sage, jetzt bin ich da, du trage das auf, fertig, ich habe meinen Kopf geschnappt und gehe auf. Bin der Liebling.
Brauchst du noch mal die Tierwahl aufhalten?
Und ja, einfach was, das so gar nicht gegessen.
Einfach einmal kein Arschloch sein.
Ja, ganz.
Und ich würde sagen, das ist vielleicht eh gar kein so ein schlechtes Abschlusswort.
Don't be a bleached asshole.
Genau, don't be a, genau.
So müssen wir die Folge
an The Fairy Tale of All Bleached Assholes of the World. Bei Dr. King of the World.
Ja, genau. Geil, super Abschluss.
Lieben Dank, Peter, dass du dir Zeit genommen hast, dieses doch extrem, sagen wir mal, dieses Thema, wo man auch ein bisschen was dazu sagen kann und wo man auch vielleicht ein bisschen drüber reden kann, weil das lässt wahnsinnig viel Spielraum. Ich bin gespannt, wie es bei den Leuten ankommt.
Schreibt uns, was ihr euch Gedanken
habt. Prostmagazin, Ausgabe 7.
Da steht
heute online, glaube ich, am 3.12.2025. Und glaube ich, am
was nächsten 7. Montag ist es dann im Postversand und die hat dann 14 Tage Zeit. Das ist
genau, also ab 8. in Printform und dann, sagen wir mal, bis Mitte Dezember in allen ausgesuchten.
Bis 24. muss alles, genau, ist bis alles 24. versendet.
Dezember muss alles draußen sein. Und ab 25. brennt die 5. Kerzen und wisst ihr, dann habt ihr es verpennt. In diesem Sinne würde ich sagen, wünschen wir euch eine schöne Woche. Peter, danke, dass du Zeit genommen hast.
Danke für die Einladung.
Weltklasse Artikel. Herr Stürmer.
Er kommt immer was anderes. Bleibt sauber und bleibt mental stabil.
Genau. Stabilität. Dann, hey, schöne Woche. Mit Servus. Ciao, Baba.
Pfiat euch. Danke, ciao.
Pfiat euch.